Schrottkast Titus Jonas.
Boah, bin ich müde, ey. Oh, ich dachte, ich bin noch fitter um diese Zeit, aber...
Ja, es ist schon spät. Und wir sind ja schon viel älter. Wir sind ja schon viel älter.
Ja. In der letzten Folge. Das wird ja auch älter von Folge zu Folge nicht besser. Folge.
Ja.
Nee, aber so jung kommen wir nicht mehr zusammen, deswegen müssen wir das jetzt machen. Es ist wahr. ja, Markus ist ja immer kein Freund von diesen Cold Openings, haben wir in der letzten Folge gehört. Du wolltest, dass wir irgendwie uns vorstellen, damit die Leute wissen, wer wir sind.
Das ist ja nur so auch nicht richtig. Es ist ja nur so, also A heißt Cold Open noch ein bisschen was anderes. Und ich mache ja auch beruflich Podcast-Beratung. Und ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass mein Außenbild gewahrt bleibt. Und deswegen muss ich sozusagen schon aus Prinzip widersprechen. Ich versuche ein Bild zu finden, das sozusagen ihr empathisch nachvollziehen könnt. Aber ich weiß so wenig über Zeichnen, Kunstkram, dass mir nichts einfällt. Also sozusagen, vielleicht habt ihr das ja auch, dass man Leute machen Dinge, ihr denkt so, das kann man schon machen, das ist auch irgendwie lustig und geil, aber aus Professionalitätsgründen muss ich jetzt widersprechen.
Ja,
verstehe. Okay, das verstehe ich komplett, dass du dich da absichern musst für deine Brand.
Ja, ja. All about the Richter-Brand.
Ich sag mal, mir ist es komplett egal. Wir können das hier machen. Wie wir wollen.
Nee, ich sag.
Aber ich bin auch nicht dagegen, dass wir uns irgendwie nochmal vorstellen oder sagen, was das überhaupt für ein Podcast ist.
Nee, das muss man immer machen.
Ich weiß, hören. Ist das jetzt schon der Podcast?
Ja, das ist der Podcast.
Okay.
Das ist dieser Podcast.
Das ist, womit ich privat zu kämpfen habe. Ist man schon on air? Oder
deswegen,
wie?
Deswegen Markus hier mitzumachen und dann foltern wir ihn noch mit dieser seltsamen Sind-wir-schon-on-air-Nummer.
Obwohl ja. Schrottiger Anfänger, ja, dann sind wir auch sozusagen sofort bei Folge 160. Weil, ja. Was ist denn das für eine Titelmusik?
Das steht doch in unsere Titelmusik oder die von der Folge?
Nein, die von der Folge 160.
Das weiß ich nicht, das habe ich auch nicht aufgeschrieben.
Das weiß ich auch nicht. Ich gehe mal ins Drei-Fragezeichen.
Das
kommt ja auch immer noch drauf an, wo ihr das gehört habt.
Spotify.
Ich habe das zum Beispiel auf Spotify gehört.
Meine erste Notiz ist einfach nur, es faucht. Ich habe da nichts von Musik.
Also wisst ihr, ich versuche ja sozusagen, ne? Ich versuche ja auch hier den Abstand zu halten.
Doch, ich weiß, was es von dem
Musik ist. Das fällt mir auch gerade wieder ein.
Lass mich kurz erzählen.
Ja.
Ich versuche ja sozusagen nicht vereinnahmen zu lassen von diesem Ding, denn nur weil man dann irgendwann mal doch über 10 Folgen gehört hat, dass man auf einmal dann so zum Fan wird. Aber ich habe beim Anfang dieser Folge schon so eine leichte Enttäuschung / Verärgerung gespürt, ne? Das ist doch nicht mein Drei-Fragezeichen-Opening, das ich gewohnt bin.
Ja.
Das ist ja so eine irgendwie aus so einer Stock-Music- rockige Anfänger auf einem billigen Synth irgendwie zusammengeklöppelt.
Ich kann es dir jetzt vorsingen, die Melodie. Ist es, wenn du dann die mal
hast,
ist es ein Ding? Also wir können ja wieder, auf YouTube werden wir eh die ganze Zeit demonetized, da muss ich immer sagen, nee, wir nehmen das als Referenz und jetzt können wir das so auch machen. Die geht nämlich so.
Aber
so
warum,
geht es.
Aber warum?
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber also, das ist die Melodie. Und das ist, glaube ich, ab jetzt auch die Melodie für bis
ja,
zur Unendlichkeit.
Aber ich muss mich, also ich
aber,
muss
also,
mich.
Aber was ist mit die drei Fragezeichen?
Ich muss mich entschuldigen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese exakte Diskussion auch schon mal geführt haben, wo es diese Musik schon mal gab.
Ja, jedes Mal würde ich die anfangen. Jedes Mal. Solange
wir
diesen
wir springen ja immer. Das ist ja das Problem.
Ja.
Ja, eben.
Ja, die nächste Folge wird wieder die guten alten Melodien haben.
Die gute alte Zeit. Aber trotzdem würde mich interessieren, was. Naja, egal. Gut, wenn wir es schon besprochen haben, mich würde trotzdem interessieren, wer diese Entscheidung warum getroffen hat und wie es dazu kam.
Ich finde es gut, dass Markus immer wieder diese Diskussion aufmacht, weil die Leute wissen das ja auch, warum das passiert. Und das ist richtig, richtig guter Engagement-Bait, den du hier machst. Damit die Leute immer wieder kommentieren können.
Genau.
Ja, das ist, weil. Genau. Schreibt es uns in die Kommentare.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und welches ist eure Lieblings-Opener-Musik? Stimmt ab!
Na gut. Okay, ja, aber wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt gerade schon quasi drin. Jeff hat gesagt, er hat ein Fauchen gehört nach dieser Melodie. Und es ist, sie sind auf so einem Mittelaltermarkt oder einem Handwerkermarkt, wie Justus korrigiert, und werden angefaucht von einem Feuerspucker.
Mensch, Just, pass doch mal auf. Was bleibst du denn auf einmal so abrupt stehen?
Ich soll aufpassen, Bob? Das gilt wohl eher für diesen Feuerschlucker. Um ein Haar hätte der mir mit seiner Stichflamme ins Gesicht gepustet.
Dich daneben ist auch vorbei. Und auf einen Mittelaltermarkt muss man auf alles gefasst sein.
Ein Mittelaltermarkt, Zweiter? Handwerkermarkt ist die spezifischere Bezeichnung.
Oh, entschuldige, Junge. Beinahe hätte ich dich angesenkt. Ich war gerade von der süßen Kleinen da drüben am Stand fasziniert. Deshalb habe ich die nicht gesehen.
Angefeuert sozusagen.
Angefeuert. Und zwar, weil der Feuerspucker nicht aufgepasst hat, weil er abgelenkt wurde von einer weiblichen Person an einem Stand in der Nähe.
Weißt du, da, also an der, ich war ja wirklich so mit guten Vorsätzen in diese Folge reingegangen. Und an der Stelle war schon wieder alles vorbei. Das ist der erste Nebencharakter, der auftritt.
Weird.
Und das erste, was er zu sagen hat, ist sozusagen, also ich zitiere jetzt nicht seine Worte, sondern was er interpretationsmäßig als Vibe in diese Folge trägt. Ich habe dieser geilen Schnitte hinterher gelüstert und deswegen habe ich mich mit meinem Feuer verspuckt.
Ich glaube, das war, ich glaub, Leute, das ist aber O-Ton so.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich dachte am Anfang noch so, ja, vielleicht einfach unglücklich. Also diese ganze Folge ist ja voller Leute spielen ihre Rolle nach einem Klischee, das überhaupt nicht zu der Rolle passt und auch noch schlecht ist. Und dann dachte ich so, vielleicht irgendwie ein Zufall, aber dieses Sexismus-Ding, das läuft hier, it's running deep. Vor allen Dingen auch, es geht auch immer dann um diese Person. Es ist, an der Stelle war ich schon wieder so, nee. Und die ist ja, Leute, ich habe dieses Mal recherchiert.
Ja.
Die ist von 2011.
Ich dachte sogar 13, dachte
ja,
ich
ja, sogar. Also
ist,
nicht so alt.
Es gibt keine Entschuldigung. Also der Fall ist von 2011 und das Hörspiel ist 2013 rausgekommen. Ich habe wirklich recherchiert. Also diese ganzen Entschuldigungen, ja, aber früher hat man das ja vielleicht so, nee Leute,
ja.
Da gab es schon ein iPhone.
Das wird, ja, das ist dann, aber da kommen ja noch schlimmer, da passiert noch was Schlimmeres hin, davon gibt es auch schlimmeren Charakter später.
Okay. Ja.
Ich find's aber richtig lustig, muss auch nochmal kurz hier einhaken, dass diese Frauenfeindlichkeit da direkt schon im ersten Satz quasi passiert. Und das Lustige ist, dass sie später in der Folge mit den drei Ausrufezeichen verwechselt werden, was ja die drei Fragezeichen als Frauen sind. Und dann sagen, nein, Moment, das sind wir
oh
nicht.
Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich habe das nur so für ein Vertrottelt. Wir kommen später noch.
Also, ich glaube, es ist auch einfach so ein vertrotteltes Ding, aber es gibt ja die drei Ausrufezeichen auch.
Aber gab es die damals schon?
Das ist die Frage, das weiß ich nicht genau.
Verstehe.
Aber es ist witzig, dass man's jetzt weiß halt. Naja. Naja, genau. Auf jeden Fall gehen die dann zu diesem Stand hin, weil Justus die auch irgendwie interessant findet, diese Frau. Und deswegen gehen die da hin. Also es ist komplett Banane. Und dann belauschen sie irgendwie dieses Gespräch, wie ist das?
Ja, es ist ganz bizarr alles.
Stopp. Also erstmal, ja. Erstmal dieses Ding, ja. Also einer von den dreien wird auch aufmerksam und dann wird aber gesagt, seit wann interessiert sich denn, ich weiß nicht, ob Justus oder Peter, seit wann interessiert sich denn Justus für Mädchen? Und das ist unfassbar, ja. Also da kann man schon wieder so das Patriarchat entpacken an diesem einen Satz. Also es ist sozusagen, es ist Normalität, dass du, wenn du ein Mensch bist, hast du dich gefälligst cis-hetero zu interessieren und wenn nicht, dann ist das kommentierungswürdig. Und wenn du mal einen Menschen attraktiv findest, dann ist das auch kommentierungswürdig. Es gibt kein Entkommen.
Ja, man kann nicht gewinnen.
Und dann ist es so, dann gehen die dahin und sind in so einem, Also das ist so ein Stand, da ist so ein alter Typ, der verkauft irgendwie so altertümlich aussehende Pergamentbücher. Und an dem Stand ist auch die, na, es kommen wir schon wieder im Pengen, also es soll von der Rolle her ein Mädchen sein, glaube ich. Dieses Mädchen, das, und die unterhalten sich und die kommen dazu und die stehen daneben und dann führen die so einen unfassbar gottlosen Dialog, der literally so klingt, wie jemand hat sich das ausgedacht, um Plot zu droppen. Aber Barbara, hast du nicht neulich von deinem Einbruch erzählt? Oh ja, Papiermann, das stimmt. Dabei ist auch etwas weggekommen. Ich war wirklich so, wie gottlos. Also ich habe so gedacht, ist das vielleicht so, dass in dem Drehbuch gab es sozusagen, weißt du, so für den Writers Room gab es so eine Skizzenanweisung, an der Stelle sollen die beiden Unterhaltung führen, aus der dann klar wird, es geht um einen Einbruch.
Ja.
Und dann ist das aber nicht ausgearbeitet worden, sondern sozusagen die Handlungsanweisung, was da geschrieben werden soll, ist einfach der Dialog geworden. Ich fand es unfassbar schlimm.
Ja, ich fand den ersten Satz, wie sie da reinkommen, ganz gut, weil Justus sagt ja irgendwie, keine Ahnung, gibt ihm irgendwie ein Kompliment oder so. Und dann meint er, ja, stimmt, dafür kriegst du 10%. Und dann meint sie, ja, sie geben wohl jedem auch 10%. Und das fand ich halt clever, weil das so, ah ja, okay, sie hat's wohl auch bekommen.
Ja.
Aber alles danach ist dann genauso, ja, improvisiert das halt mal.
Und dann wird's noch schlimmer. Ja, also ich habe ja nicht viele Erwartungen mittlerweile. Aber es sind halt die drei fucking Detektive. Ja, die seltsamerweise auf einen Kriminalfall gestoßen werden. Und die nächste Frage ist nicht, ah, ein Einbruch, das ist aber interessant, erzähl doch mal mehr, sondern, oh, sie verkaufen hier ein Pergamentbuch. Hä? Ich meine, was? Was passiert hier? Die drei Fragezeichen gehen zusammen mit Barbara los und dann kommt gefühlt anderthalb Stunden lang Zwischenmusik und danach ist man exakt am selben Zeitpunkt. Und ich habe mich wieder gefragt, what the fuck is happening here?
Ja, da ich habe auch nicht verstanden, weil die hat gesagt, die geht zu ihrem Vater, weil das ist nicht so weit weg.
Ja.
Ich dachte, der hat dann auch einen Stand auf der Messe. Vielleicht
das,
habt ihr da schon
das kommt geredet. Noch dazu. Das kommt noch dazu.
Und dann, nee,
die gehen zu dem nach
gehen Hause. Einfach in das Haus.
Ja. Aber trotzdem ist diese Wartemusik an dieser Stelle völlig fehl am Platze.
Ja, ich glaube manchmal, ja, das haben die, das ist oft bei den drei Fragezeichen, irgendwie, die wollen immer die Kapitel, glaube ich, nicht so lang haben.
Ja, aber ich muss es nochmal sagen, ich gebe ja manchmal Coachings für PodcasterInnen und funktionsloses Sounddesigns ist schon eines der eher schlimmeren Verbrechen. Jetzt kann man sagen, aber Richter, ist doch kein Podcast, ist ein Hörspiel. Das stimmt, aber ich dachte ja sozusagen, da sind die Anforderungen eher noch höher.
Mhm. Ja.
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 Ich finde, das ist okay Kritik. Ich lasse das Geld.
Okay.
Ich erlaube es.
Alles klar. Sehr gut. Ja, dann ist also, ihr könnt diese Szene noch einhören, weil jetzt kommt gleich mein schlimmster Rant für heute.
Jetzt schon, in der zweiten Szene quasi.
Ja, danach ist alles sozusagen so okay, bis da kann man, aber jetzt kommt gleich das Schlimmste, was ich.
Ja, dann mach mal.
Was passiert dann?
Das ist
Feuer, ich Feuer weiß auch nicht mehr. Mach mal.
Naja, also die kommt zu dem Vater, ja. Der Vater ist so ein Professor. Auch hier ist das Setup von der Dramaturgie und Inszenierung her sehr seltsam, ne, weil der Professor sagt, ich bin ein Professor für Mittelalter und alle sagen in so einem besserischen Ton, weil aha. Weißt du, was für eine Szene wird hier genau gespielt? Also wie muss ich mir das sozial vorstellen, wenn jemand vorstellt, seinen Beruf sagt und alle sozusagen so kommentierend machen, also im Sinne von, okay, du hast bestanden, du darfst mit uns reden. Es war sehr seltsam. Das Schlimmste ist, das ist also der Professor, der soll der Vater dieser Barbara sein, die wiederum sozusagen inszeniert ist eigentlich als Gleichaltrige zu den drei Fragezeichen, die sich, wir erinnern uns, eigentlich Kinder sind. So, da, es kommt zu einer Szene, irgendwann soll über diesen Einbruch gesprochen werden. Es wird auch über den Einbruch gesprochen, glaube ich. Ich habe das aber gar nicht mehr inhaltlich so ganz verfolgt. Also der Professor erzählt, es ist jetzt eingebrochen worden, da ist ein Buch geklaut worden und vielleicht sollte er dieses Buch sozusagen dann nochmal neu kaufen, weil es gibt ja diesen, das Buch ist sehr alt und diese Pergamentmacherfirma, wo das herkommt, gibt es aber noch und dann sagt die Tochter in so ganz zuckersüßen, freundlichen Ton, mein Daddy, das musst du nicht. Und da ist mir so ein bisschen schlecht geworden, weil die Art und Weise, wie da mein Daddy gesagt wird, von einer sehr erwachsenen Frauenstimme, fand ich so, also das soll die Tochter sein, aber sie sagt so mein Daddy in so einer komischen Art und Weise, und was für mich vor allen Dingen deswegen sozusagen so rausgestochen ist, weil die Stimme dieser jugendlichen Barbara, ich fand die so alt.
Hier, für dich.
Schatz, das ist ja wirklich lieb von dir. Aber woher hast du es?
Der Pergamentmacher, von dem du gesprochen hast.
Ach so, ein schönes Buch. Liebes, vielen Dank.
Gern.
Also, ja, ja, ich dachte auch, die ist so 25 oder 30 oder so.
Also, ich habe dann nachgeschlagen, Tanja Geke war zum Zeitpunkt der Aufnahme deutlich über 40. Mhm. Und das hört man, finde ich, auch. Der Stefan Schwarz, der den Professor gespielt hat, war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme deutlich über 60. Und ey, wenn eine 40-Jährige sich als jugendlich verkleidet und zu einem 60-Jährigen, der sie Schatz nennt, mein Daddy sagt, das ist halt echt eine ganz komische Chemie. Eine ganz komische Chemie.
Vielleicht war das gar nicht die Tochter. Vielleicht ist das
Ja, wir genau, vielleicht habe ich nur assumed, ja, alles falsch. Vielleicht ist das sozusagen
Also die sagen das halt so, aber vielleicht ist das Das so ist ein einfach deren Beziehung.
So ein Sugar-Daddy-Pärchen, meinst du?
Ja, vielleicht.
Ja, maybe.
Vielleicht ist es deren King. Aber es kommt in der Folge nicht raus.
Das
ist unser Headcanon.
Das war jetzt schon ein großer Rant.
Ich habe mich da so befremdet und beschmutzt gefühlt und habe mich auch gefragt, zu sagen, also ich verstehe ja, weißt du, ich verstehe ja, dass du die drei Fragezeichen, ja, dass das jetzt irgendwie seit Jahrtausenden dieselben Stimmen nimmt, sind, weißt du, so, ich find's nicht cool, aber okay.
Ja, aber das kann man nicht ändern, wenn man da halt irgendwie 50 Jahre weißt, lang...
Genau, I get it. Aber dass du sozusagen ohne Not andere Leute auch dahin castest, und das sind also Tanja Geke und Stefan Schwarz, das sind durchaus irgendwie gestandene Schauspielerinnen bzw. Schauspieler, die, also da habe ich fast das Gefühl, es ging so ein bisschen darum, dass sozusagen Prominenz da ist.
Halt da ist auch Prominenz in der Folge. Das sind gute Stimmen. Nachher kommt ja auch noch Simon Jäger.
Ja, aber sozusagen, aber das soll doch sozusagen, also, dass der Professor 60 ist, okay. Aber diese Barbara, das ist so mega seltsam. Mega seltsam. Ja, es ist, also, da war ich irgendwie sehr befremdet, weil die Barbara wird ja sozusagen die ganze Zeit in so eine Mädchenrolle reingedrängt. Also, und zwar, ich sage jetzt nicht Mädchen im Sinne von ein junger weiblicher Mensch, sondern sozusagen im Sinne der sozialen Konnotation von ist klein, süß und kann nix.
Ja, sie wird auch entmündigt.
Ja, und zwar immer wieder.
Ja.
Auch von den drei Fragezeichen. Auf die übelste Art und Weise.
Ja.
Und auch von den Schreibern des Drehbuchs. Aber dazu kommen wir später. Und an dieser Stelle fand ich es einfach nur so mega unangenehm, weil ich, I don't know. Also warum hat man da nicht sozusagen wirklich jemanden genommen, der, wie alt sind die? Wir hatten das schon ein paar Mal geklärt, ne? Also die fahren Auto, also die sind sowas, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19,
17.
So, es gibt doch genug junge Menschen, die wahrscheinlich mit den drei Fragezeichen aufgewachsen sind und irgendwie ins Schauspielbusiness drängen. Da hättest du total ohne Not eine Stimme haben können, die dem Ganzen sozusagen,
das Problem, aber das Ding, die drei Fragezeichen, die sind ja auch, die Sprecher sind ja auch so alt.
Nee, aber das habe ich ja gerade gesagt. Ich kann nachvollziehen, dass diese drei Stimmen gleich bleiben.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Aber warum man das Umfeld sozusagen dann auch so hinzieht und damit so ein, das ist so ganz, das ist so Potemkinsch irgendwie. Also das sind Potemkinsche Menschen, ja. Die haben so eine jugendliche Haut und wenn du damit nur mit dem Fingernagel gegen tippst, fällt das alles so ab und das macht das alles so ein bisschen schmierig.
Ja, und formal, also das, was dazu kommt, klar, die mag jetzt da irgendwie alt sein, diese Schauspielerin, die Frau gesprochen hat, aber man kann ja auch wenn man sagt, das ist jetzt schwer zu organisieren, dann organisiert man halt eine mit einer jüngeren Stimme. Also es gibt ja auch 40 Jahre alte Frauen, die irgendwelche Anime-Figuren sprechen und nee. so.
Die hat jetzt auch noch älter geklungen irgendwie, als sie war.
Ja, das war auch noch dazu. Ja, aber das war schon so, ich habe diese Szene gehört und war dann so, was, die klingt ja so mega erwachsen und dachte dann so, aber vielleicht ist das jetzt nur dein Drei-Fragezeichen-Hass. Und deswegen habe ich das dann nachgeschlagen, aber naja, gut. Na gut, ja.
Was ist das Audio-Äquivalent von einer rosa-roten Brille?
Rosa-rote
Kopfhörer.
Ich weiß auch nicht so genau. Wahrscheinlich so Hip-Hop-Kopfhörer. Alles wird zu Bass.
Ja, die hattest du nicht auf jeden Fall.
Ich schicke euch jetzt hier noch mein Foto. Okay. Okay, aber wenn das schon das Schlimmste war, dann... Also ich habe auch noch andere Sachen auf Lager.
Es gibt noch mehr, aber in dem Moment hab ich mich beschmutzt gefühlt. Mein Daddy!
Manche Leute sind so mit ihren Eltern einfach.
Ja.
Ja, ich weiß nicht.
Naja, sie hat ja, es geht ja darum, dass sie ihm dieses Buch quasi nachgekauft hat, weil das Buch, was da entwendet wurde, war ja gar nicht wertvoll. Also er ist zwar dieser Mittelalter-Experte, aber dieses Buch war nicht aus dem Mittelalter. Das sah so aus, das war quasi traditionell gefertigt und so, auch auf Papyrus, aber...
Nee, Pergament.
Pergament, nicht Papyrus, ja, Pergament.
Das soll alles seine Richtigkeit haben.
Ja, Entschuldigung. Aber halt nicht wirklich aus dem Mittelalter, also das war irgendwie 100 Jahre alt oder so.
120, Herr Gack, was ist denn hier los?
Ja, ich paraphrasiere.
Das ist so, verstanden.
Nein.
Und aber aus derselben Werkstatt hat sie ihm jetzt halt eins nachgekauft und eigentlich müsste es ja damit auch dann eigentlich vom Tisch sein, weil ganz ehrlich, die drei Fragezeichen sind ja da wirklich nur, weil es ihnen irgendwie langweilig ist, weil eigentlich gibt es da keinen richtigen Fall. Es ist kein Wertgegenstand in irgendeiner Form weggekommen. Klar, es wurde eingebrochen, aber es wurde dieses eine Buch geklaut, was aber halt irgendwie nichts wert war, weil es halt nicht wirklich alt ist. Und wahrscheinlich hätte...
Ja.
Also keine Ahnung.
Na, das,
da hätte die Polizei...
Ja, aber sie hat sie ja mitgebracht trotzdem auch. Das war ihre Idee, die mitzubringen.
Die Fragezeichen. Ja, aber die haben sich schon auch aufgedrängt. Aber an sich ist es halt... Ja, natürlich ist es ein Verbrechen, dass man irgendwo einbricht und ein Buch klaut. Aber ich glaube, für den Vater wäre die Sache gegessen gewesen.
Aber das wird ja auch deutlich gesagt. Er sagt ja auch sozusagen, also ich würde es eigentlich nicht machen, aber weil du dir das so sehr wünschst, Barbara.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Sexismus, ne? Weil Barbara wird die ganze Zeit erzählt als jemand, der anscheinend ein Interesse an Peter hat. Und nur deswegen gibt es diese Connection, ne? Also das wird jetzt so erzählt, die Tochter überzeugt ihren Vater, die drei Detektive, also weil sie Peter sucht. Und das finde ich mega ätzend. Ja, also warum kann ich nicht einfach sozusagen denken, so cool, das sind drei Typen, die sich für Detektive ausgeben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie nichts rausfinden. Aber hey, lass doch mal vielleicht ein Abenteuer erleben. So, das wäre doch eine völlig ausreichende Motivation. Aber nein!
Ja, vielleicht musst du jetzt für die gehobene Zielgruppe noch so ein bisschen Romance-Love-Elemente.
Ja, aber es ist ja auch nur im Subtext so. Also du musst dafür auch schon aufpassen, dass du das überhaupt mitkriegst.
Naja, sie kommt irgendwie, es gibt irgendeine Stelle, ich weiß nicht, ob das hier ist oder später, da kommt sie an und stellt Limonaden auf den Tisch und sagt, das ist für dich, Peter.
Ja, ja. Aber wir haben ja, also es kann ja niemand aufmerksamer das hören als wir. Wir haben ja sogar Notizen gemacht und alles.
Ja. Und also das wiederum finde ich sozusagen gut gelöst, ne? Also es ist kein Verbrechen geschehen im Sinne von, es gibt eigentlich nicht so richtigen Schaden, aber natürlich hat dann einer von den drei sofort die Idee, es geht wahrscheinlich gar nicht mehr Gegenstand, sondern um das, was da drin war, um den Inhalt des Buches. Und das wiederum, das finde ich sympathisch und das finde ich auch für so jugendliche Detektive angemessen. Das ist halt nicht, da wird halt nicht nur geforscht, wenn halt irgendwie Leute umkommen oder große Geldschäden der Wirtschaft angetan werden, sondern auch wenn es interessant ist. Und das fand ich dann okay.
Genau das habe ich hier auch aufgeschrieben und das ist halt ein bisschen skurril, weil wir halt schon in Folge 160 sind. Weil der ist ja schon, seitdem ist ja alles passiert, was passieren kann. Und das ist so ein super bodenständiger Fall. Also das könnte so einer ihrer ersten Fälle sein. Aber im Gegenteil, die ersten Fälle sind halt komplett abgedreht mit irgendwie Mafia und Blutdiamanten und Piraten und alles. Und jetzt kommt sowas Realistisches und fast schon Langweiliges irgendwie.
Ja. Ja, und es muss um den Inhalt gehen, weil jeder wird halt auf den ersten Blick sehen, dass es nicht echt aus dem Mittelalter ist, meint ja der Vater auch. Aber ja, um den Inhalt kann es eigentlich ja auch nicht gehen, weil der ist einfach nur so Minne-Gedichte. Ja,
Public Domain,
nichts. Also genau, Besonderes. Kann man im Internet finden. Es ist nichts irgendwie spicy daran. Ja.
Aber, also, aber
seltsam.
Aber er erzählt doch dann irgendwie, dass er irgendwas in irgendeiner Zeitschrift geschrieben hat und deswegen hätte irgendjemand irgendwas hören
können. Genau, weil die fragen, wer von diesem Buch weiß. Und er meint, naja, eigentlich keiner, also vielleicht irgendwie so KollegInnen oder so, wo er das vielleicht mal erwähnt hat, dass er das hat, weil er das so schön findet. Weil es hat ja an sich auch nichts mit seiner Arbeit zu tun. Aber er hat es wohl erwähnt in einem Interview, was er gegeben hat für so ein Magazin. Und dann meint, ja, okay, dann ist natürlich der Kreis der Verdächtigen sehr hoch, weil dieses Magazin ist irgendwie rausgekommen, ja, kurz vor dem Einbruch. Und
aber es ist so ein Wissenschaftsmagazin. Also der Kreis der Verdächtigen ist nicht sehr hoch, sondern es könnte ein Kollege dahinter stecken.
Ja, irgendwas genau. Irgendwie kommen sie dann auf seinen Kollegen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also irgendwie sagt er, ich weiß nicht, ob dieser Kollege auch Teil von dem Interview war oder ob er den vor dem Interview getroffen hat, aber irgendwas hatte der Kollege nämlich da auch noch mit zu tun. Weil, genau, dann ist die Szene nämlich vorbei und dann sind sie recherchieren, beginnen mit der Arbeit am Fall und dann kommt nämlich, weil dann recherchiert nämlich Bob auch, weil Bob recherchiert sowieso ziemlich viel in dieser Folge, was ja auch sein Job ist, nach diesem Kollegen, der, ich weiß nicht, ob der Name jetzt hier schon,
also später der Jones der drei Ausrufezeichen Moment, der war an dieser Stelle schon.
Der war schon, ja.
Genau.
Ja. Der war schon. Genau, und der Kollege, also der Alan Jones, den hat der Bob irgendwie rausgefunden, dass das der sein Kollege ist, und der war nämlich schon mal vor 15 Jahren oder irgendwas habe ich da aufgeschrieben?
Schon eine Weile,
ja. Ja, war der schon mal verdächtig, das stand nämlich auch irgendwo in irgendwelchen Zeitungen, wobei wahrscheinlich stand es nicht mit Klarnamen in der Zeitung und er hat es irgendwie anders rausgefunden, habe ich hier moniert. War der schon mal verdächtig bei einem Einbruch auf diesen Pergamentmacher? Und da kann man natürlich eins und eins zusammenzählen, dass der dann wahrscheinlich auch der ist, der heute an diesem Buch interessiert.
Ja, es ist ein bisschen plump, aber es gibt sehr schnell einen klassischen Verdächtigen. Ja, also das, wo man so denkt, also Red Herring vielleicht nicht dieses Mal.
Ja, die Folge ist ja dann am Ende auch kein, wie sagt man, kein Whodunit, sondern eher so ein Wettrennen dann.
Ja.
Genau.
Aber wie kommt der denn drauf, dass der jetzt abgestiegen ist in dem Hotel?
Das erklärt er denen. Der sagt einfach, die sind ja alle von außerhalb, also die sind alle aus Los Angeles, glaube ich, irgendwie, oder arbeiten in Los Angeles.
Der Alan Jones ist aus New York sogar.
Ja, okay, sogar da. Und genau, der war aber irgendwie hier, muss er ja gewesen sein, weil er ja mit dem Professor geredet hat und er hat einfach in allen Hotels in Rocky Beach angerufen. Also richtige klassischer Detektivtrick. Okay, ja. Und hat gesagt, ist Mr. Jones zu sprechen.
Ach, stimmt, genau,
ja. Und dann sagen die ja in der Rezeption einfach, hier ist kein Mr. Jones. Oder sie sagen halt, Mr. Jones ist gerade nicht da. Und dann haben sie, genau, das haben sie ihm gesagt. Und sie haben ihm dann sogar die Durchwahl gegeben. Und aus der Durchwahl hat er dann auch gleich die Zimmernummer eruiert. Auch klassischer Detektivtrick. Habe ich sogar hier geschrieben, jetzt kommt wortwörtlich mein Zitat, bisher sehr logisches Vorgehen.
Ja, stimmt.
Habe ich mir hier aufgeschrieben.
Das war schon, also es gibt wirklich so ein paar Momente, die wirklich, wo ich so dachte, hier ähnelt das schon dem, was ich eigentlich dachte, was die drei Fragezeichen sind, nämlich sozusagen ein Detektiv-Hörspiel.
Und dieses, ja, 40 Jahre.
Ja, also dieses Ding sozusagen, mit dem ich rufe jetzt mal beim Hotel an und frage, das war halt genauso ein klassisches Ding. Sehr, sehr gut.
Ja, also alles, was dann nachher auch noch an Recherche und so im Internet passiert, da habe ich mir auch gedacht, ja, das, genauso würde ich es auch machen.
Mhm. Also, ja.
Ja. Und dann meinen sie, ach so, naja, dann besuchen wir den doch mal oder fahren da mal hin in dieses Hotel, wo der ist und essen da mal ein Club-Sandwich.
Ja, das wird schon, ich meine, das wird halt für Gags gespielt und so, dass dieses Hotel, wo die sind, halt mega
teuer ist. Alles ganz schick und sie können sich halt nichts leisten, außer dieses Club-Sandwich.
Wobei ich auch so dachte, Also ja, das Club-Sandwich ist wahrscheinlich sozusagen das billigste Element auf der Karte, aber wenn du in ein richtiges, teures Hotel gehst
ja.
und dann ein Club-Sandwich isst, dann bist du doch auch irgendwie mit 20, 25 Euro das Stück dabei.
Ja, das könnt ihr sich gerade noch leisten.
Das könnte schon sein, ja.
Ja, aber das denke ich auch, ja, wahrscheinlich.
Warte mal, ich hab vorher noch was. Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst. Wechselhaft wie in der Drei-Fragezeichen-Folge. Die waren ja in dieser, die waren ja bei den auf dem Schrottplatz in ihrem Büro und da gibt's im Hintergrund immer so ein Geräusch, wo völlig unklar ist, was das ist. Also am ehesten hört sich das noch so wie so ein Regenmacher an, also diese Stäbe, wo so Körner drin sind. Und das ist so das ganz ist leise,
glaube ich.
Ich glaube mal, du meinst nicht die Kreissäge, weil die ist schon sehr präsent.
Nee. Es gibt auch sozusagen so randomisiert, aha, Schrottplatzatmosphäre, also Kreissäge auf dem Schrottplatz macht auch nicht so richtig viel Sinn, aber egal. Es gibt so Geräusche, die sind halt sozusagen Werkzeuggeräusche. Da weiß man schon, wo das herkommt, aber es gibt so ein, das hört man vielleicht auch nur mit Kopfhörern so. Und das ist so, ich habe erst gedacht, das ist irgendwo anders. Ja, also nicht in dem Hörspiel, sondern keine Ahnung, draußen sprengt irgendjemand seinen Rasen. Aber das ist so ein, das ist auch nicht durchgehend. Und das ist, also keine Ahnung, vielleicht ist da eben auf Versehen ein Regler ausgelöst. Das hat mich irgendwie sehr irritiert. Was mich auch irritiert hat, ist, dass Peter jetzt einen Käfer fährt.
Aber, Bob fährt den Käfer.
Oder Bob fährt den Käfer. Und da das Autogeräusch, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich tippe, also ich verbinde mit einem Käfer ein sehr charakteristisches Motorgeräusch. Und das war kein Käfer, glaube ich. Also ich wünsche, wir hätten so ein Wetten-das-Menschen, wo man sozusagen so ein Soundsnippet vorstellt, sagte, das war ein Toyota Corolla aus den Baujahr, so, ne, aber haben wir nicht, aber ich, das war kein
Käfer. Haben wir vielleicht Käfer, unter unseren ZuhörerInnen.
Ja, vielleicht. Und das war kein Käfer und das war auch so random eingestreut. Das fühlt sich nicht an wie die sitzen in dem Auto, sondern das hört sich an wie die sprechen und ab und zu spielt jemand ein Autogeräusch ein. Das fand ich so ein bisschen strange.
Das ist mir nicht aufgefallen, als sie ins Hotel fahren, ist dieses Autogeräusch,
genau,
ist das nochmal nachhören.
Und im Hotel selber gibt's dann so, das fand ich ganz, also das ist eigentlich gut, ne? Es geht so eine Musik los, die so, ich glaube, die soll so Edeljazz sein, ne? Die sagt, also hier ist das Edel Hotel, so.
Und diese, ich habe dir aufgeschrieben als lustige Musik.
Genau, aber die ist so mega piepsig. Das klingt so
die ist ganz komisch.
Wie Puppenhaus und dann noch so sehr schmal instrumentiert und so. Es war alles Sparmenü so ein bisschen. Ja.
Also ich war noch nie in so einem Edelhotel, aber ich hätte da mindestens irgendwie so Barpianist oder so erwartet.
Ja, genau. Also wie einfach kann es sein? Du musst ja nur so ein Klavier, also wir haben es alle im Kopf halt.
Ja,
und
genau.
Es läuft jetzt auch gerade während dieser Podcast-Aufnahme in der geheimnisvollen Post-Tonspur läuft so eine Musik. Und es ist ja super einfach, aber die wählen dann sowas.
Nein. Ja. So, das geht dann so weiter. In dem Hotel setzen sie sich an den Tisch, bestellen ihr billiges Club-Sandwich. Der Dr. Jones sitzt nebenan. Es gibt ein Gespräch mit einer Frau, die sehr schlecht einen französischen Akzent spielt, der dann eigentlich was ganz... Nee, stopp, lass mich sagen. Die ganz schlecht einen französischen Akzent spielt, der aber eigentlich was ganz anderes sein soll. Das ist mir aber erst sehr viel später in der Folge aufgefallen, was das sein soll, als nämlich sozusagen ein weiteres Klischee gedroppt wurde. Und auch hier das Sounddesign, ja. Du hast ja so dieses Leute sitzen an einem Tisch und belauschen, was am Nebentisch besteht. Ne? Dann hast du so eine lively Atmosphäre. Wenn die Leute sprechen, aus deren Perspektive das erzählt wird, sind die sehr laut. Und dann ist sozusagen die Stimmen der anderen sind so ein bisschen im Hintergrund. Das Sounddesign, was sie hier verwendet haben, ist, die drei Fragezeichen sitzen in einem Schrank, in dem Kleider hängen, direkt neben den beiden, die aber sehr leise sprechen. Und es ist sozusagen, du hast so eine ganz trockene Atmosphäre. Das ist überhaupt kein Restaurant, sondern es ist wirklich so, die sitzen in dem Zimmer und die haben sich da drin irgendwie versteckt und sitzen denen quasi auf dem Schoß, aber die können sie nicht sehen. Also.
Das stimmt. Aber die flüstern nicht, sondern die sind einfach so, da sind ganz viele Jacken liegen über dem.
Hier ist die Karte. Ich schlage zur Feier des Tages das Chateaubriand für zwei Personen vor. Es soll exzellent sein.
Und exzellent teuer. Still!
Ja!
Einverstanden. Bestellst du schon mal? Ich muss noch mal in die Suite, um mich ein wenig frisch zu machen. Außerdem wäre eine etwas schickeres Kleid der Situation wohl angemessen.
Dann nimm das da mit und verstau es irgendwo.
Genau. Nee, und die anderen flüstern auch nicht, sondern die sind einfach nur leise gemacht und das soll weiter weg bedeuten.
Und man muss sagen, an der Stelle, also das ist halt die Frau, man kann das nicht genug betonen, jetzt, man ahnt es jetzt erst noch, aber die Rolle kehrt ja immer wieder, wie schräg diese Sprechrolle ist. Also unabhängig von auch diesem furchtbaren Akzent und alles, also das klingt, als wäre sie so ein Alien-Körperwandler, der zum ersten Mal menschliche Sprache sprechen soll, so robotermäßig. Das ist ganz, ganz komisch. Mhm, ja. Und gerade in dieser Szene sprechen die ja auch beide so, weil das halt irgendwie extra ist, ja, jetzt belauschen wir die und dann ist so, ja, ein Glück hat das geklappt, das Buch zu klauen, nicht wahr? Ja. Wo hast du es hingelegt? Also die reden auch komplett gestelzt irgendwie. Unnatürlich.
Mhm. Also ich war auch total abgelenkt von diesem Akzent. Ich konnte den auch genau wie Markus nicht so richtig zuordnen, was das jetzt war. Aber er spricht halt auch sehr, sehr seltsam in der Szene. Mhm. Vielleicht ist das die deutsche, das deutsche Äquivalent vom New Yorker Akzent.
Who knows?
Ja, das ist immer geil in so deutschen Synchronisationen, wenn die Leute dann so bayerisch sprechen oder so berlinerisch. Ich finde das eigentlich immer ganz smart. Ich mag das ganz gern, dann einen deutschen Akzent einzusetzen.
Aber es ist ja kein Akzent. Es ist ja
so komisch gesprochen. Ja, eben.
Es ist sein
wobei der eigentlich, so. Wobei der eine ganz coole Stimme hat, der Charakter. Der ist auf jeden Fall böse, der Charakter.
Mhm. Ja, das ist eh klar. Also weil am Anfang sagen ja auch schon, da haben wir ja unseren Täter. Und dann meint Justus so, nein, Moment, wir haben vielleicht einen Verdächtigen, aber wir haben auf keinen Fall. Und du weißt aber von vornherein so, ja, okay, das ist der Böse. Und dann reden
ja,
sie halt
ich meine, du
Tisch
denkst
auf.
Schon, ich meine.
Ja, aber da kommt also, ja kein Twist, es gibt ja keine zweite Ebene da in dem Fall.
Genau, aber drei Fragezeichen, typisch gibt es ja 100 Twists, die hätten sein können.
Das stimmt, das hätte sein können.
Ich meine, allein später tritt noch so ein Nebencharakter auf, den es nur in einer Szene gibt, den Kollegen vom Professor, wo man auch schon wieder die ganze Zeit denkt, ist das jetzt der Twist auch? Aber es gibt keine Twists, wie wir jetzt schon vorweggenommen haben.
Was ich gerne noch leider wissen möchte, nicht. Ist, warum nennt ein New Yorker, der in Rocky Beach in einem Restaurant sitzt, den Kellner Garçon?
Weil es ein feines Restaurant ist. Es ist ein
feines Restaurant, ja.
Oh, okay.
Also, bestellt ja auch Champagner.
Ja, na gut. Okay, verstehe. gut.
Genau, so. Aber Tim, du hast es gerade schon gesagt, genau, Peter will schon die Cops schon rufen, aber Justus sagt, nee, sie haben noch keine Beweise. Warum er erstmal denkt, ja, das macht erstmal Sinn, dass sie noch keine Beweise haben. Und dann ist die nächste Schlussfolgerung, aber dann lass halt einfach das Buch klauen, wo ich denke, das ist dann ein Beweis.
Also, was. Da habe ich meinen nächsten Rant vorbereitet. finde ich ja richtig gute Idee, ne? Weil gerade wenn du keine Beweise hast, sondern nur einen Verdacht, dann rufst du natürlich die Polizei. Fantastische Idee.
So. Ja, aber warte ganz kurz. Die haben ja, also, ja, die haben ein Gespräch belauscht. Also, da würde dann auch Aussage gegen Aussage stehen. Aber die haben ja nicht mal gesagt, hey, wir haben das Buch geklaut. Sondern sie haben gesagt, das Buch hat seine Geheimnisse enthüllt. Was für ein Buch? Keine Ahnung. Irgendein Buch.
Ja.
Und das ist alles, was sie haben. Nee, jemand hat über ein Buch geredet.
Aber, Tim, pass auf. Folgendes Szenario, ja? Und du sagst mir sozusagen Version 1 oder 2. In einer US-amerikanischen Kleinstadt gibt es ein relativ erfolgreiches Detektivtrio, das einen sehr guten Draht zur Polizei hat. Mhm. Das relativ erfolgreiche Detektivtrio, das einen sehr guten Draht zur Polizei hat, stellt fest, dass es hier einen hinreichenden Anfangsverdacht gibt, dass da möglicherweise was im Busch sein könnte. Was ist die rechtmäßige Version dieser Geschichte vorzugehen? Ist es, ich rufe die Polizei an, lass sie ihren Job machen und sozusagen, ob die ihren Job machen, hängt davon ab, wie glaubwürdig ich als der bin, der diesen Tipp abgibt. Merke?
Ja.
Drei sehr erfolgreiche Detektive, die einen sehr guten Draht zur Polizei haben. Oder brichst du in das fucking Hotelzimmer ein?
Ja, ich verstehe.
Durch welche Tür würdest du gehen?
Ich verstehe das, aber also, die Sache ist, ich glaube, Justus hat Angst, dass diese Leute sich einfach rausreden, weil es vielleicht wirklich einfach keine Beweise gibt.
Aber das hätten die dann sagen müssen. Das
haben noch nicht genug in der Hand. Es ist einfach, die wollten halt Gewissheit haben.
Aber das, so wie das inszeniert wird an der Stelle, sagt er, wir haben nicht genug in der Hand, um die Polizei davon zu überzeugen, dass da ein Verbrechen stattgefunden ist. Was überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Das ist die Aufgabe der Polizei. Das ist nicht, ja, mal, das ist nicht mal die Aufgabe der Polizei. Ja. Nee. Das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Ja,
Staatsanwaltschaft.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Wenn er gesagt hätte, ey Leute, wir haben noch nicht so richtig Handfestes und ich befürchte, dass die sich vor dem trottelhaften Inspektor einfach rausreden werden und wir die dann einfach verscheucht haben. Das hätte ich mega akzeptiert.
Ja,
aber ja, vor allem, wenn du es richtig spielst, dann ist es ja sogar, weil wir sind ja auch schon voll weit, Folge 160, dann ist es ja sogar starke Characterization, dass man halt sagt, der ist so ein bisschen halt ehrgeizig. Man muss ja noch nicht mal sagen egoistisch oder irgendwas, sondern wirklich einfach besessen irgendwie von der Kriminalistik. Sagt, wir verlieren den Fall halt irgendwie so. Das kann man ja sogar charakterisieren. Mhm.
Ja, so, ich glaube, ich habe es in meinem Kopf aufgerundet, weil es hat für mich irgendwie voll Sinn gemacht, aber wenn du sagst, er hat gesagt, deswegen, dann hast du recht natürlich. Aber ich habe halt gedacht, der will das sicherer machen, damit die sich nicht rausfinden können.
Es geht noch weiter. Es gibt in der Juristerei eine Doktrin, die kommt aus den USA, das ist die Fruit of the Poisonous Tree. Und die sagt Folgendes: Wenn ein Beweismittel auf unrechtmäßigem Wege in den Prozess gekommen ist, müssen alle anderen Beweismittel, die nur entfernt damit zu tun haben, auch aus dem Prozess genommen werden. Das heißt, der sicherste Weg, sicherzustellen, dass dieses Buch nicht in einem juristischen Prozess verwendet werden kann, ist es, aus dem fucking Hotelzimmer zu klauen.
Mhm. Ja, das
heißt,
stimmt.
Die Argumentation, wir haben keine Beweise, deswegen lass uns die Beweise vernichten, ist die hier geführt wird.
Ja, das ist richtig.
Nee, aber ich glaube, bei den drei Fragezeichen gibt es doch keine Gerichtsprozesse.
Ich glaube, die
kommen einfach alle ins Gefängnis.
Ich messe die nur an ihren Aussagen.
Ich verstehe das komplett, aber ich glaube, ja. Also, es macht alles vorne und hinten keinen Sinn, wie es verargumentiert wird. Es macht aber Sinn, wenn du Justus Jonas bist und einfach rausfinden willst, warum dieses Buch geklaut wurde.
Genau, aber das Ärgerliche ist ja daran, dass wie ihr ja selber gerade gesagt habt, wie gut man das hätte machen, wie einfach man es gut hätte machen können.
Mhm, ja.
Ja, und ich denke mir aber an der Stelle auch noch, also was ja auch noch dazu kommt, ist, die Stakes sind hier überhaupt nicht hoch an der Stelle, weil ja der Auftraggeber selbst gesagt hat, naja, so schlimm ist es auch.
Die Sache ist ja dann auch am Ende, wenn wir quasi ans Ende springen, kommt ja dann auch noch die Polizei. Da können wir vielleicht dann auch nochmal drüber reden. Was haben die denn dann in der Hand gegen die Leute? Ja. Der hat eine Peitsche dabei? Ja. Hä?
Was ich
drei Fragezeichen haben Grabraub betrieben.
Weißt du, was ich auch noch, was ich,
nichts was gemacht.
Was ich auch noch akzeptiert hätte, also die drei Fragezeichen Privatsphäre ist denen halt einfach egal. Ja, wenn man das akzeptiert,
das haben wir
etabliert. Dann hätte ich auch noch akzeptiert, wenn sie sagen, wir haben irgendwie keine Beweise, das mit der Polizei macht keinen Sinn. Weißt du, was wir machen? Wir klauen das Buch einfach zurück. Das ist ja, was dann tatsächlich passiert.
Ja.
So, das hätte ich auch noch akzeptiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Outcome, der tatsächlich dann stattgefunden hat, irgendwie sinnhaft im Rahmen des drei Fragezeichen-Universums voranzutreiben und sie entscheiden sich für die dümmste aller möglichen Versionen.
Aber ich glaube, wir haben da jetzt schon viel mehr drüber nachgedacht als die Drehbuchschreiber. Ich glaube, für die war das einfach klar. Was machen die jetzt? Gehen jetzt halt in das Hotelzimmer.
Man weiß es nicht, ne? Also, weiß ich, wenn das, vielleicht ist das Drehbuchschreiben ja sozusagen so ein typischer großer Institutionenprozess. Das heißt, irgendjemand hat genau diese Gedanken, die wir alle haben, auch gemacht und hat eine sehr fein ziselierte Szene hingeschrieben und dann auch nochmal drei Chefs raufgeguckt und mussten dann nur noch kürzen und noch was umschreiben und dann ist das rausgekommen. Also ich will nicht aussehen, dass auch das passiert ist.
Ja, das kann sein.
Das kann immer sein.
Naja.
Aber jetzt gibt es auf jeden Fall ein First, oder was heißt ein First, was, also ich glaube, ein First für unseren Podcast zumindest, nicht für die drei Fragezeichen, ist, dass die Handys haben und Handys benutzen.
Ja. Mhm.
Ich habe nochmal geschaut, das kann kein First für die drei Fragezeichen sein, weil Folge 101 ist ja die berühmte Folge, das Hexenhandy.
Da kommen wir auch noch hin.
Aber da kommen wir irgendwann zwangsläufig hin. Aber jetzt benutzen die Handys, um zu sagen, ihr geht schon mal hoch, ich bleib hier unten und wenn die kommen, dann rufe ich euch an. Das ist die Dramaturgie der nächsten Minuten.
Ja, das ist mega gut, dass es nochmal gesagt wird, weil Peter hat es halt 20 Sekunden später vergessen.
Nee, er ignoriert es einfach.
Also er hat vergessen, was anrufen bedeutet. weil...
Na, er sagt, ich meine, wir können das jetzt alles springen, genau. Also es läuft darauf hinaus, dass Peter alleine ins Zimmer geht, weil er ja immer der Mann mit den Dietrichen ist, aus irgendeinem Grund.
Er kann das sein.
Und halt, es gibt ja halt zwei Wachposten quasi, zwei Wachposten.
Ja.
Und er ist drin und das Buch liegt nicht rum. Also das Buch ist, glaube ich, nochmal in so einem Schrank und er muss es auch noch aufsperren. Und dann klingelt das Handy oder das Handy vibriert nur, man genau. hört es aber nicht.
Das finde ich total geil, weil das, also natürlich stimmt das letztlich, aber es ist schon so ein bisschen lustig, dass ihm gesagt wird, schalt mal das Handy, mach mal den Klingelton aus, damit man es nicht hört und die Vibration an. Aber weil es ein Hörspiel ist, hört man natürlich, wie das Handy vibriert, was schon sehr witzig ist.
Habe ich mir auch gedacht, ja. Aber hört man
es? Ja, man hört es. Man hört es und dann sagt er, oh, mein Handy vibriert. Naja, ich mach mal hier weiter. Der so, Alter. Das war das Wahnsinn.
Ja, er sagt, glaube ich, er ist so ein bisschen so, er sagt dann ja auch immer, er hat es fast geschafft oder so. Aber es ist nicht so hundertprozentig überzeugt.
Also auch hier wieder eine Frage von Drehbuch und Schauspiel. Das wirkt eben nicht so wie, ich habe das hier gleich irgendwie geschafft und ich gehe gleich, deswegen ignoriere ich das, sondern es wirkt so wie, das Handy vibriert, ich gehe jetzt nicht ran, ich habe was Wichtigeres.
Ja, ja, und dann, als er dann fertig ist, geht er ran und sagt, ach, hi Bob, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Alter, Peter, halt die Fresse.
Aber das Geile ist ja, also jetzt, das habe ich vergessen, aber jetzt, das endet ja dann so, er ist dann in diesem Zimmer und die Frau, deren Name, wie heißt sie, Shai Lin oder so?
Shulin.
Kommt dann rein und dann, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig, die kommt rein und die telefoniert ja dann auch. Sie
telefoniert mit irgendwem, und holt ihre Zigaretten. Sie telefoniert
mit irgendwem, aber da war das kurzzeitig so, dass ich dachte, sie ist so ein Doppelagent oder so, weil sie spricht ja nicht mit Alan Jones, aber das spielt gar keine Rolle mehr.
Ja, man weiß überhaupt nicht, mit wem sie gesprochen hat.
Das klang so ein bisschen so wie, dass sie irgendwie nochmal im Auftrag von wem anders mit diesem Buch irgendwie.
Ja.
Aber irgendwie ist es dann gar nicht so.
Ist das vielleicht wieder so ein, im Buch kommt das raus und im Hörspiel kommt das nicht raus?
Ich wollte es nicht sagen.
Das klingt voll so, als ob da noch irgendein Plot wäre, der dann rausgeschnitten ist.
Ja. Aber gibt es da, also ganz dumme Frage, gibt es bei diesen ganz neuen Folgen immer noch dann vorher Bücher?
Das weiß
ich nicht. Der Fall erschien 2011, das Hörspiel 2013. Ich vermute also, dass es da schon ein anderes Medium gab.
Okay, also gibt es immer erst das Buch, okay. Ich dachte, manche Folgen sind Hörspiel-Exklusiv.
Nee, Buch Nummer 160, Hörspiel Nummer 160. Es ist, Es ist so.
Okay. Wir versuchen das rauszufinden. Genau, aber sie entdeckt ihn nicht und dann kann er ja das Buch einfach klauen. Aber hier habe ich was aufgeschrieben noch. Und zwar, wo Peter in dem Zimmer ist und sie dann reinkommt, da ist produktionstechnisch, da ist Suspense, weil da ist es nämlich mehrere Sekunden, ist da wirklich Stille und nur so ganz bisschen Atmo. Ich habe es jetzt nicht gestoppt, ob es jetzt wirklich 10 Sekunden waren, aber es ist irgendwie untypisch viel Atmo irgendwie.
Ja, da kommt...
Während Peter da kommt, gekauert hat.
Das ist mir auch aufgefallen, das fand ich auch gut an der Stelle. Ja. Das ist dann irgendwie spannend in der Situation. Aber ist alles gut.
Das fand ich spannend, ja.
Spannende Sounds werden gespielt.
Genau, und dann kommt, kann ich nicht lesen, was als nächstes kommt, aber dann kommt voll die kranke Musik. Da kommt wie so,
ach so, dann da ruft Justus, so
Transformers-Musik.
Oder so. Justus ruft dann an und sagt, du kannst wieder rauskommen, alles gut, sie ist im Fahrstuhl und dann sind sie wieder...
Ja, und dann, sie hauen ab auf jeden Fall.
Sie hauen ab. Und dann gehen sie aber zu dem Vater wieder, oder?
Ja, dann kommt... sie untersuchen... Das ist ja eh wieder das Geilste. Ihr Auftrag ist, das Buch zu finden. Ihr Auftrag ist ja nicht, den Mann ins Gefängnis zu bringen. Das ist ja nicht ihr Auftrag. Aber sie gehen trotzdem dann erst mit dem Buch in die Zentrale, untersuchen es auf eigene Faust, bevor sie zum Auftraggeber zurückgehen damit quasi.
Was komplett dumm ist, weil der Typ halt Spezialist
und
ist.
Und zwischen bei diesen Szenen ist aber voll die kranke Musik. Das haben wir aufgeschrieben. Und dann habe ich aber wieder aufgeschrieben, Stichwort logische, gute Vorgehensweise. Und es ist auch wieder Bob, der hier zur Stelle eilt. Weil Bob, was Bob gemacht hat, er hat quasi die ganzen Texte abgetippt wahrscheinlich, keine Ahnung. Und halt das verglichen mit den Public-Domain-Texten, ob es da halt irgendwelche Abweichungen in den Buchstaben gibt, was ja schon mal ein klassisches Detektivrätsel wäre, aber das schließen sie halt aus.
Ja.
Er wird geschrieben, gute Vorgehensweise. Dann finden sie aber raus, was relativ leicht herausfinden zu sein muss, weil sowohl Justus als der Professor in der nächsten Szene das innerhalb von Sekunden machen. Die blättern da einmal so mit dem Daumen durchs Buch und sagen dann, oh, warte mal, auf der einen Seite hier sind mikroskopisch kleine Einstichlöcher. Und zwar...
Das ist lustig, das mikroskopisch kleine hat sich für mich gar nicht erschlossen, das habe ich einfach überhört. Für mich
ja, war
das
mikroskopisch so, klein sind sie wahrscheinlich nicht.
Also sagen schon klein, weiß aber...
So habe ich es mir auch vorgestellt, so Nadellöcher.
Wie viele Seiten hat es im Buch? Also hat es 100 Seiten oder hat es 50 Seiten?
Ja, das ist
interessant. Kommt
nicht raus.
Das aber es ist wohl nicht so schwer zu finden, dann, dass da diese Löcher sind.
Auf dem Bild von der Kassette oder wahrscheinlich auch von dem Buch, ist es ein sehr, sehr dickes Buch.
Ja, klar.
Ist ja auch ein sehr, sehr dickes Pergament.
Übrigens, diese Bücher, das stimmt, kommt
natürlich, die Pergamentseiten sind natürlich dicker als Papierseiten, aber es sieht schon irgendwie nach einer Menge aus.
Diese Folge ist voller typografischer und buchbinderischer Fachbegriffe, aber die sagen nicht einmal, das heißt ein Faksimile. Das weiß ich durch irgendeinen Kunden, den ich mal hatte, dass diese auf alt gemachten Bücher heißen immer Faksimile. Das sagen die aber nicht. Mhm. Hat mich irgendwie verwundert. Sie geben es ihm zurück und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, und jetzt gehen wir zur Polizei und dann ist
jetzt kommt nochmal eine Barbara-Szene,
ja.
Weil jetzt kommt die Szene, wo sie die Limonade bringt und sagt, Peter, das ist für dich. Ja. Und dann gibt es diese mega lange Erklärung, was ein Palimpsest ist und dann sagt sie, ich finde das alles so spannend, hihi. Also sie wird wirklich geschrieben als so einen Bystanding-Mädchen-Himmel-Objekt und nicht als ein junger Mensch, der einfach das spannend findet und Bock auf Adventure hat. Und das macht mich wütend. Es war fucking 2011, als diese Geschichte geschrieben wurde.
Das ist komisch, weil irgendwie, ich habe auch das Gefühl, in der ersten Szene, wo sie vorkommt auf diesem Mittelaltermarkt, wirkt die auch noch gar nicht so. Also darum denkt man auch, dass die viel älter ist und so, weil die halt alleine rumläuft. Und die kennt den Typen und die kauft das Buch mit dem eigenen Geld und so. Und man denkt, die ist irgendwie so tough. Oder so. Und dann wird die später irgendwie so. Das ist wirklich komisch.
In der ersten Szene wird sie von den anderen Charakteren sozusagen objektifiziert. Jetzt wird sie es vom Drehbuch.
Das stimmt.
Ja, und wo sie Peter den Orangensaft gibt, da gibt es auch von Peter die gute Reaktion. Ah, danke.
Ja. Genau, das ist auch so inszeniert wird. Ne? Also sie ist also begeistert von ihm und er ist sozusagen der Social Awkward Typ. Warum, ey? Warum? Warum?
Ich sag mal so, das ganze Verhältnis Peter-Barbara, das wird hinten raus, ist es, finde ich, fast so ein bisschen ganz okay gelöst. Es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit nur, Zeit nur upcringed irgendwie. Oder, weil das gab es nämlich auch schon in 3 Fragezeichen-Folgen, wo die dann gesagt haben, das Mädchen hat mir die ganze Zeit den Knopf an die Backe gelabert und so.
Bei den Büsten.
Das gibt's auch schon in den ganz alten Folgen. Bei den Büsten, ja. Und hier am Ende erscheint ihr ja doch recht bereitwillig, die ganze Zeit SMS zu schreiben.
Ich wette, das kommt im Buch auch besser raus. Ne? Bestimmt ist es voll die Romance-Story im Buch. Und hier ist es nur die Eckpunkte.
Vor den anderen. Aber genau, anscheinend passiert da irgendwas im Hintergrund, das wir nicht mitkriegen.
Ja, genau. Die sind ständig in Kontakt, die beiden.
Aber auf jeden Fall, weil dann ist das Gespräch, was jetzt, gehen wir zur Polizei, weil der Typ hatte das ja und alles. Und dann sagt, glaube ich, Justus und irgendwie sagt, nee, können wir nicht machen, weil es gibt noch viele offene Fragen.
Die kann die Polizei nicht klären.
Gleiche Erklärung wie eben. So. Das ist also, wenn du zur Polizei gehen würdest und die sagen, ja, was ist denn passiert? Dann sagst du ja das und das und das. Und da sagen die, ja, aber da gibt's noch offene Fragen. Komm wieder, wenn du das Rätsel gelöst hast.
Ja, so ist das immer, wenn man zur Polizei geht. Ja. Nicht Infos.
Und sie zeigen dann nämlich auch dem Professor das und er hat das auch so 20 Sekunden in der Hand, das Buch, was er schon immer besessen hat. Und dann trinken die ihren Orangensaft und nach 20 Sekunden sagt er, ja krass, hier ist ja, was ist denn auf der Seite? Und hat auch diese Löcher da gefunden.
Ja, aber das ist
und dann fahren sie sofort los.
Ja. Aber die Löcher sind doch neu, oder?
Oder? Ah ja, klar, stimmt, die Löcher kann es noch nicht gegeben haben, als das Buch schon besessen hat. Dann fällt es ihm wahrscheinlich auch schnell auf, ja.
Ja, also die Löcher hat ja der Jones gemacht, so wie ich das verstanden habe, damit er rausfinden kann, was da mit dieser Seite passiert ist. Der hat die so eingespannt.
Ja, genau, weil man macht, weil das kommt jetzt. Ich habe da noch
das kann ich mir schon verstehen, dass
der
blättert das halt durch und sagt so, Moment mal, das gab's vorher noch nicht. Das kann einem schon auffallen, finde ich.
Das verstehe ich auch. Und ich bin jetzt natürlich da auch kein Buchwissenschaftler. Ich denke mir gerade nur, wenn man jetzt so, das ist ja ein Verfahren, was man benutzt, um, also dieses Buch ist 150 Jahre alt, das ist nicht so mega alt.
120, Leute,
schon,
ich werde verrückt hier.
120.
schon relativ alt. Aber man kann ja wahrscheinlich noch ältere Bücher mit diesem Röntgenverfahren, was jetzt kommt, untersuchen. Und ich denke mir aber, also ein Blatt Papier, ein Buch, das ist ja irgendwie, muss man das mit Löchern fixieren? Kann man das nicht einfach platt auf eine Glasscheibe legen? Also kann man das nicht irgendwie non-destruktiv scannen?
Ja, wenn es einem wichtig wäre, das non-destruktiv zu machen.
Okay. Wahrscheinlich ist hat es alles seine Richtigkeit, aber... Oder auch nicht. Und es braucht halt diese Löcher, sonst hätte man nie gewusst, dass
also,
da
wenn ich,
was gemacht
wenn ich dieser Jones bin und denke, ja, ich habe jetzt dieses Buch geklaut, ich will jetzt schnellstmöglich rausfinden, was es damit auf sich hat, dann ist mir das doch egal, ich will das ja auch nicht zurückgeben oder so. Das Buch hat ja keinerlei Wert. Das ist mir doch wurscht, wenn ich das im Prozess zerstöre.
Ja, okay. Aber irgendwie, ich denke mir, eine Blatt Papierseite ist ja nichts, was man so krass fixieren muss. Das fällt ja nicht um oder fliegt ja nicht weg oder so.
Das ist richtig windig aber in diesem Labor, wo die das gemacht haben. Ja, ich weiß doch auch nicht, wie das funktioniert.
Ja, ist auch völlig egal. Genau, weil sie fahren dann nämlich zu so einem kultigen Kollegen, ich glaube, Frank heißt der, glaube ich, weil ich habe irgendwo aufgeschrieben, Frank ist verdächtig. Aber turns out, he's not. Und der ist auch total aufgeregt. Und da sagen sie dann nämlich den Fachbegriff, das ist ein Palimpsest. Mhm. Und das erklären sie dann später. Und dann müssen sie ganz, ganz schnell auf jeden Fall dieses Buch scannen, in Anwesenheit von 8 Personen, die alle ihren Bleiweste anziehen müssen. Also wenn ich beim Zahnarzt bin, dann geht der immer raus, wenn ich geröntgt werde. Aber die müssen alle mit im Raum stehen.
Aber sie müssen ihre Schürze tragen.
Ja, ja, genau. Aber kann man sich nicht 8 von diesen Schürzen sparen, wenn man einfach aus der Tür rausgeht?
Mhm. Potatoes, Potatoes. Doch egal.
Ja, bla, bla, bla. Genau, und das ist aber eigentlich ganz cool, weil während sie das da, sie scannen das ja nicht, das stimmt ja gar nicht, sondern sie röntgen das. Er sagt auch, bessere Technologie haben sie leider nicht. Und das ist eigentlich ganz cool, weil Palimpsest, das bedeutet so viel wie, glaube ich, abgerieben oder so. Also Zest ist wie Zitronenzeste, irgendwie mit Reiben. Und weil dieses, das hatten wir eben auch gesagt, dieses Pergament, also früher, das kommt jetzt ja alles, früher war Papier, also Pergament war total teuer, weil das schwer war herzustellen. Und wenn man dann was Neues schreiben wollte, hat man das halt nicht einfach weggeschmissen, sondern man hat, weil das Pergament so dick war, die obere Schicht mit der Tinte einfach abgerieben. Und das ist und dann neu beschriftet. Und das ist natürlich, was sie jetzt da röntgen, weil da auf der Seite mit den 8 Löchern wohl schon mal was gestanden
und das
hat.
Übrigens wieder auch wieder super. Ne? Das finde ich sozusagen, so habe ich mir die Fragezeichen vorgestellt. Es gibt eine klassische Detektivgeschichte, wo du noch so ein Partywissen-Ding lernst. Ja? Also so einen interessanten Fakt, der irgendwie historisch, geografisch, was auch immer relevant ist. Und dann so kommst du zu sagen, wusstest du, dass Bücher früher so wertvoll waren, dass die einfach, wenn die, würde sagen, wenn das Buch ausgelesen war, quasi die Tinte runtergekratzt haben, damit sie das nochmal komplett neu schreiben konnten, weil es gab ja kein Papier, die hatten ja nur das Pergament. Das fand ich sozusagen, das fand ich cool.
Das wusste und ich auch nicht.
Ja, das war so richtig
das
der
Vinci-Code.
Und ich fand auch an der Stelle dieses Hintergrundgeräusch ausnahmsweise mal gut, weil da gibt es so einen Ambience-Track, der hat so einen Surrum und das ist gleichzeitig die Maschine, die da scannen soll. Und das ist sozusagen so eine schöne Verknüpfung von Sound-Design, also Ambient-Design für die Szene, aber gleichzeitig auch so eine Hintergrundmusik, die einfach gut passt. Hier fand ich es ausnahmsweise mal gut. Ich vermute, es war nur ein Glücksgriff, aber ich will es trotzdem positiv erwähnen.
Ja, das soll nicht unerwähnt bleiben.
Und dann können Sie die Nachricht oder den Text lesen, der da vorher drauf stand. Der erscheint dann so langsam auf dieser Aufnahme. Und was steht da?
Da steht, ich habe jetzt nicht den Wortlaut, ist ja nicht so wichtig, da steht aber, wenn ihr den Schatz wollt, müsst ihr ins Rathaus von Rocky Beach gehen zu Karteikarte 3712 oder irgendwas. Das ist so ganz geil, da clasht so ganz viel irgendwie, was ja aber alles Sinn macht, weil man denkt die ganze Zeit so Mittelalter, Manuskript und dann aber Rocky Beach, aber klar, wieder 120 Jahre alt und irgendwie so von, da clashen irgendwie so Welten aufeinander.
Ja, vor aber allem, ich mein, das ist ja wahrscheinlich
verkehrt ist es nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich dann da alle, weil Mittelalter Rocky Beach gab's ja nicht. Das ist ja einfach, Westküste und da ist ja dann erst wirklich, also quasi in der Wildwestzeit, nach der Wildwestzeit kamen da ja erst die Siedler dann an und haben sich da ja niedergelassen. Das heißt, es ist ja gerade mal so diese 150, 120 Jahre her. Das ist ja, das ist schon ganz gut, dass das so in diese Zeit passt.
Genau, und dann, das ist dann auch ganz cool, was dann kommt, weil dann, also die sind halt die ganze Zeit jetzt so ein Team mit aus 5 Leuten da irgendwie schon. Und dann heißt es ja, okay, und das ist jetzt so, und das wird jetzt, wie gesagt, die Folge wird so ein bisschen wie so ein Wettrennen. Und da kommt raus, ja, krass, wir müssen ins Rathaus, und dann, aber wir haben gar keinen Zeitdruck, es ist eh Sonntag und da das Rathaus halt zu. Und dann, dann schüttelt aber Justus noch sein Ass aus dem Ärmel, und zwar ihren guten alten Behördenvorteil, ihre vorsätzliche Behandlung als Bürger erster Klasse, weil sie schon 159 Fälle gelöst haben. Und dürfen deshalb, das wird dann nur im Off erklärt, weil sie machen ein paar Telefonate und Inspektor Kotter macht ein paar Telefonate und schwupps sind sie am Sonntag im Archiv. Mit dem geilen Charakter, dem normalsten Beamten, den man treffen kann, der aufschließt und sie jetzt da runterbringt, während er schwer stöhnt, weil das alles so anstrengend ist. Genau, und dann
sagt er, ja. Und sie dann da alleine lässt.
Auch. Ja, hier, nimmt den Schlüssel, schmeißt mir den in den Briefkasten. Wenn Inspektor Kotter sagt, ihr seid okay, dann wird es alles schon passen.
Das fand ich auch fantastisch.
Ich finde es komplett nachvollziehbar, weil der hat halt keinen Bock, so, es ist sein Sonntag. Ja. Der schließt ihn da auf und sagt so, ja, mir doch egal, macht doch, was ihr wollt. Das ist sehr, sehr relatable.
Genau, und da gibt's auch keinen Computer und nix, und sie müssen halt diese Akte finden und teilen sich auf. Barbara geht natürlich mit Peter im Team los. Und
hier ist wieder so eine sehr schöne Stelle, wo sie dann nochmal so richtig runtergemacht wird. Ne? Alle suchen nach der wichtigen Stelle und der Charakter Barbara interessiert sich für Scheidungsgeschichten. Da kann man sich einerseits fragen, sozusagen, ne, also warum ist das was Schlechtes? Weil du stöberst in so einem riesigen Aktenberg, findest eine Geschichte, die irgendwie interessant geschrieben ist, und dann liest du die natürlich. Aber andererseits ist natürlich auch völlig klar, was hier passiert, ne? Die dumme emotionale Frau, die interessiert sich wieder nur für Beziehungsgeschichten, statt mal an einem Fall zu arbeiten.
Ja, wobei ich muss sagen, ich ganz persönlich, als Jeff Shee, habe mich da abgeholt gefühlt, weil ich dachte, ich bin auch kein Detektiv und ich bin der Erste, der, wenn er irgendwo sowas durchforsten muss, auch sofort abgelenkt ist von wenn da irgendeine alte Story ist von 1912, dann lese ich mir das auch durch vergeude meine ganze Zeit damit.
Ich kann dazu auch total relaten, aber es ist halt sozusagen eine problematisch klassisch patriarchale Darstellung von der hilflosen emotionalen Frau, die den Ernst der Lage nicht versteht.
Ja, es ist blöd, dass es diesem Charakter halt passiert.
Ja.
Wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Peter das gelesen hätte.
Ja.
Und
schau mal hier, Rocky Beach hat das erste Basketballturnier verloren.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Was geil ist auch in der Szene, weil genau, sie sagen, sie müssen sich da irgendwie durchwursteln durchs Archiv, das ist ja eine Heidenarbeit, und sagt der Professor, das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, und Bob sagt, für mich ist es auch kein Problem. Der kriegt Bob seine Recherchen und Archiv-Creds.
Und er findet es ja auch dann. Er ist ja
auch
derjenige, der... Ja.
Also Bob hat, glaube ich, 4 bis 5, ich glaube, Bob hat fast alle treibende Momente sogar tatsächlich in dieser Folge, oder sehr viele auf jeden Fall.
Ja, da kommt er auftrumpfen, Recherchen und Archiv, das weiß er, da kennt er sich aus, er weiß genau, welche Akten er greifen muss, wonach er gucken muss.
Ja, genau, weiß nicht, vielleicht kann er
direkt schnell gefunden.
Vielleicht kann er Sachen gezielt
kann sehr gut sein, ne, der muss, weiß irgendwie genau, wo er hinschauen muss, okay, ist es nicht nächste Akte.
Ja.
Und die anderen haben halt einfach nicht diese Routine. Diese
Checkung.
Den magischen Blick. Aber das ist wirklich cool eigentlich, weil also in den ganz frühen Folgen noch als Kind und so ein bisschen hat man nie gecheckt, was es soll, da gibt es den ersten und den zweiten Detektiv und die brechen überall ein und da gibt es noch einen, der ist zuständig für ihr Recherchen und Archiv. Und dann geht er manchmal in die Bibliothek und leiht sich ein Buch aus. Das kann ich halt auch machen.
Ja, und da ist man halt eigentlich so nie dabei.
Ja.
Und ja, jetzt war es mal so, haha, jetzt müsst ihr das. Aber für mich ist das kein Problem. Ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft.
Das ist auch sehr cool eigentlich.
Ja.
Ja.
Genau, und dann kommt es ja, wie es kommen musste, dachte man kurz oder auch nicht. Dann waren sie eigentlich fast schon wieder draußen aus dem Gebäude. Und dann kommen aber die Bösewichte und konfrontieren sie. Und eigentlich sind die Bösewichte, ein bisschen sind die geil, wenn die in so einem Cartoon wären, weil er ist halt der böse Wissenschaftler mit der Peitsche und dieser Monsterstimme, dieser Slicken-Stimme auch. Und sie ist anscheinend eine Asiatin, was man ja auch dem Namen entnehmen konnte, und kann den 50-fachen Schlangentritt und sich mit ihrer Handkante töten.
Solene, zeige den Herrschaften, was du drauf hast.
Mit Vergnügen. Ich demonstriere den gewundenen Tritt.
Solene beherrscht diverse fernöstliche Kampftechniken.
Und es ist ganz leicht, jemand mit einem einzigen Schlag zu töten.
Zu dem Professor mit der Peitsche habe ich kurz Trivia.
Ja.
Steht hier im Wiki. Ah. Nämlich, dass der heißt Alan Jones, genauso wie Indiana Jones, auch Alan Jones heißt, mit Namen. Und er hat halt auch die Peitsche. Und er hat halt auch den Synchronsprecher von Harrison Ford.
Ah, sehr schön.
Und das ist schon ziemlich cool.
Eine Knarre hat er auch, glaube ich, übrigens. Er sagt nämlich Hände hoch.
Das ist übrigens eine lustige Szene, ne? Die sind im Rathaus. Und das ist auch wieder so, dieses, ich habe es ja vorhin beim Sounddesign, also die sind an einem Ort, aber es hört sich gar nicht so an. Und hier ist sozusagen, die sind am Rathaus, mitten in der Stadt, und die kommen da raus und dann steht ein Typ mit Peitsche und Pistole und bedroht die und niemand fällt es auf. Okay. Es
ist Sonntagnachmittag.
Ja, okay. Ja, natürlich.
Nee, Moment, sind die nicht noch drin? Weil er sagt,
die wollen gerade rausgehen. Also in der Tür stehen die quasi.
Naja, okay.
Und oder vielleicht
er drückt wieder rein. Und weil er sagt wir sind hier sonntags in so einem Amtsgebäude hier, behelligt uns jetzt keiner, wir haben jetzt hier Zeit.
Okay.
Nee, aber ich glaube, er sagt, geht wieder ins Haus, glaube ich. Das glaube ich schon. Aber das Geile ist halt auch, also mit dieser, also wir werden das hier auch immer reinspielen, alles mit dieser schlimmen asiatischen Sprecherin, wo man ja wirklich, also wenn man das dann wusste, wo man das jetzt geschnallt hat, ich konnte wirklich hören, wie die Frau sich zusammenreißen muss, nicht diese RL-Sache zu machen. Das war wirklich, also immer, das war wirklich kurz davor dann irgendwie die ganze Zeit mit diesem Akzent.
Ja, aber das war schon mega peinlich einfach.
Wirklich, also das klang halt so wie in Der grüne Geist, Folge 17 irgendwie, wo der 100-jährige Chinese irgendwie da rumsitzt. Aber das ist halt 30 Jahre später, diese Folge.
Wenn die alte Li den Gong gehört hat, wird sie das Essen gleich bringen. Ah, da ist sie ja schon.
Li, Sie können jetzt das Essen bringen. Shang isst sicher auch noch einmal mit.
Alle Jungen immer großen Hunger. Ich füttele sie gut.
Danke, Li.
Nix gelernt,
Nee, und auch, überleg mal, also im Jahr 2013, wie wurden denn da in Medien Asiaten porträtiert? Also das ist also ganz normal.
Ja, mit einem leicht französischen Akzent und fernöstlichen Kampfsportarten. Da beherrscht ihr nämlich mehrere davon, musst du wissen.
Ja, also entweder holst du dir halt eine asiatische Sprecherin, und die klingt wahrscheinlich dann einfach ganz normal wie eine deutsche Sprecherin. Oder du holst dir halt eine asiatische Sprecherin, die halt einen echten Akzent irgendwie hat.
Ja, und nicht.
Oder du holst dir eine deutsche Sprecherin, die halt auch klingt wie eine deutsche Sprecherin, aber halt eine deutsche Sprecherin, die irgendwas macht.
Ja, das
mach mal einfach irgendwas.
Ja. Mach mal irgendeinen Akzent.
Mega seltsam.
Aber ich meine, es war kein Gong. Julien oder so. Es war kein Gong im Hintergrund.
Das hat gerade noch gefehlt.
Nicht so ein. Das hatten wir nicht. Ja.
Oder als sie diese Kampfattacke vorgemacht hat, hat sie auch nicht so einen Karateschrei gemacht. Das habe ich auch gedacht, hätte
das
passieren.
Aber sie war
kurz davor.
Aber an irgendeiner Stelle
will ja Jones sozusagen die Gefährlichkeit seiner Kompaniera ja. irgendwie zeigen und dann macht sie ja was vor.
Ja, ja.
Und das ist zwar kein Karatestrahl, aber sie im Prinzip passiert das Sounddesign technisch folgendes. Wusch, 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 wusch. Wie so Kinder, die aus dem Kino kommen und gerade noch voll im Karate-Ding drin sind. Mega krass.
Ja, vor allem, weiß ich, es reicht schon, dass der Typ mit der Peitsche und der Knarre ist. Wieso muss... Das ist eigentlich bedrohlich, als wenn einer noch so einen Kick macht.
Naja, er sagt, mit bloßen Händen Leute er sagt, töten, weil sie lautlos mit ihren Händen Leute töten kann. Das macht dann schon so mini bisschen Sinn.
Ja, es ist natürlich, wie gesagt, an sich die beiden Charaktere, wenn du die erfindest, asiatische Auftragskillerin und böser Indiana Jones, sind natürlich coole Charaktere. Aber die Umsetzung im Hörspiel ist so ein bisschen fragwürdig.
Ja.
Oder in der Szene später nennt Peter sich sogar Indiana Jones und chinesische Tomb Raider. Zitat Peter.
Ah,
oder, okay. oder asiatische. Das wird nie geklärt. Aber so nennt er sie sogar.
Okay, das ist. Ja, genau. Also Indiana Jones habe ich gehört und das andere habe ich aber irgendwie überhört. Naja, der nimmt den dann diese Akte weg.
Ja.
Und sagt dann auch noch so, ja, das. Da kann ich euch ja jetzt wieder laufen lassen. Das habt ihr euch ja niemals gemerkt, was da drin steht. Also, naja.
Naja, maybe.
Ja, dann ist er weg und dann sagt Bob halt, ja, ich habe ein Foto gemacht.
Mit seinem Smartphone? Aber das fand ich gut, weil ich hatte kurzzeitig Angst, weil ich fand's halt cool, okay, ich dachte, das wird jetzt so ein Wettrennen, die Folge. Und ich dachte, wenn jetzt schon die Konfrontation kommt, dann ist es ja irgendwie schlecht. Aber das hat ja dann gepasst eigentlich. Das fand ich dann ganz gut, dass es quasi da weiterging.
Ja, ja. Ich fand's nur geil, dass er so sagt, so, ja, das kann ich ja nicht gemerkt haben. Und es gibt keine andere Möglichkeit, hier irgendwie noch an diese Information
vielleicht hat könntet. Bob eins der ersten Smartphones in Kalifornien.
Eine der ersten Kameras.
Er ist aus New York, hat noch keins. Und,
ja, vielleicht.
Und was
ja,
ich aber,
klar, Kalifornien ist ja Apple und so. Ja,
was bestimmt. Ich in der Folge total, was ich in der Szene total lame fand, also der wer jetzt auch immer mehr an Screentime oder Airtime verliert, ist ja der Professor, der Auftraggeber. Und der hat ja gar keine Interaktion mit seinem Kollegen. Also der sagt gar nicht, du, Alan, bla 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 bla.
Ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, aber du hast recht.
Nee, gibt's nicht. Und der andere sagt auch nicht, ja, du Trottel, bla bla. Die sagen einfach gar nichts.
Ach stimmt, der Professor ist dabei, oder?
Ja,
ja. Ah ja, okay, nee, das ist mir auch nicht aufgefallen. Normalerweise hätte er doch so, ah, nein, von dir hätte ich es am wenigsten erwartet, du, mein alter Freund. Ja, stimmt, wo war das? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, der sagt einfach, der ist vielleicht schockiert. Oder der ist einfach unten geblieben.
Der ist schon vorgefahren.
Wo seid ihr denn? Ja. Und dann kommt nämlich auch noch in der Szene, ist es in der Szene? Genau, wir haben das Foto, das heißt, wir können noch weitersuchen, Gott sei Dank. Und dann sagt Barbara nämlich auch, ja cool, kann ich auch mitmachen, oder? Und dann sagt Justus einfach nur, nein.
Es gibt noch zu viele offene Fragen.
Nein.
Er sagt das auch ganz, ganz schlimm, sagt er das. Also er sagt das so, als wären sie aktiv genervt oder ich habe das gedacht.
Ja, richtig herrisch so, nein.
Ich dachte,
auf keinen Fall dabei.
Ich dachte, das klingt
so,
es klingt so, als hat er einen Verdacht, als wäre sie verwickelt. Also man kann ihr nicht trauen. Aber er hat einfach keinen
Bock. Du kannst es halt auch irgendwie ihm positiv auslegen, aber er begründet es ja nicht. Also es ist nicht so, nee, Barbara, guck mal, hier sind jetzt irgendwie Leute mit Waffen involviert. Das ist ein bisschen eine Nummer zu groß für dich. Wir sind irgendwie Detektive, wir haben Routine, mit Waffen bedroht zu werden. Aber du, für dich ist es irgendwie ein bisschen zu gefährlich. Geh mal bitte nach Hause oder keine Ahnung, halt dich im Hintergrund, ruf die Polizei. Er sagt einfach nur, nein. Ja. Ende der Diskussion.
Das ist alles sehr bitter.
I had enough. Auf your shit. Okay, also das das Wettrennen geht weiter und dann, das ist aber auch so ein klassischer Drei-Fragezeichen-Trick, also auf jeden Fall, es geht auch nur weiter, weil Bob wieder weiter recherchiert hat, das kommt dann nämlich und was dann auch oft ist bei Drei-Fragezeichen ist, dass man jetzt so in der Hälfte erfährt, worum es eigentlich geht. Und ich glaube auch gerade dieses Zitat, ich weiß jetzt, worum es eigentlich geht, das fällt auch in ganz vielen Folgen, wo dann immer rauskommt, es geht um irgendwelche Gemälde oder irgendwelche Goldbarren. Und hier geht es um Diamanten. Weil, wie hat er es rausgefunden? weiß ich nicht, aber er hat rausgefunden, dass der Ur-Urgroßvater von Alan Jones, halt dem Hauptbösewicht, vor 115 Jahren einen Juwelendiebstahl begangen hat mit seinem Komplizen Ignazio Caramargo. Und der Komplize ist gestorben und die Diamanten wurden nie gefunden. Und logischerweise geht es wahrscheinlich bei diesem ganzen Schatzsuche um diese Diamanten.
Ja.
Ja.
Ja, und er hat die Hinweise anscheinend auf diese Buchseite geschrieben und wegradiert.
Ja, das ist alles, ja, das ist jetzt wirklich, also jetzt ist auch, weil jetzt kommt ja, jetzt kommt wieder auch klassische Szene eigentlich, da, sie haben ja diese Buchstaben- und Zahlenreihe, die erstmal keinen Sinn ergibt. Und ja. Dann Justus, der erfahrene Detektiv, sagt, ja, das kennt er schon, das ist halt die Gartenzaunverschlüsselung. Ich, ja. Ich kenne die jetzt
nicht. Ich würde nachher gerne nochmal über diese ganze Schatzsuchnummer reden.
Ja,
okay. Ja, weil okay. Ich verstehe das, glaube ich, nicht. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht ergibt es aber halt auch einfach keinen Sinn. Ja. Also ja, lass mal weitermachen. Können wir
also
dann nachher
drüber reden. Ich verstehe das jetzt hier nicht so ganz. Also er erklärt diese Gartenzaunverschlüsselung. Er sagt, das ist eine ganz coole Verschlüsselung, weil man kann die nur lösen, wenn man beide Hälften hat. Und das ist ja voll praktisch, ja. Weil so konnten die beiden Diebe quasi jeder eine Hälfte haben. Und deswegen entschlüssel ich das jetzt mal. Aber, also hat er jetzt beide Hälften? Oder erzeugt er gerade beide Hälften, aber er erzeugt hier Klartext. Also irgendwie widerspricht sich das, was er sagt und was er macht. Ich habe das auch mehrfach zurückgespult, weil ich das nicht verstanden habe.
Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, mein Gehirn hat sich das so zurecht konstruiert. Die eine Hälfte ist aus den Buchstaben aus dem Archiv und die andere Hälfte ist dieses Scan-Ergebnis aus dem Dingensbuch.
Ja.
Aber I don't know.
Ja.
Ja, aber ich mein, das ist ja ein bisschen weird, weil das Scan-Ergebnis hat ja auch gesagt, wo man die andere Hälfte dann findet, quasi.
Und das
weil
war das ja einfach nur ein englischer
Satz. Das hat ja gesagt,
Satz.
Geht ins Archiv.
Ja.
Aber vielleicht ist es so klug gemacht, dass es doppelt funktioniert.
I don't know.
Ja, aber dachte ich auch. Ja, es geht nur, er sagt, es sind zwei aufeinanderfolgende Sätze. Es geht nur, wenn man beide Hälften hat, ich entschlüssel das mal. Also noch nur ein Zettel. Also das habe ich.
Das ist bestimmt, wie beim schreienden Wecker. Da sind die Rätsel, sind super lang im Buch und wir kriegen irgendwie nur so eine Hälfte davon.
Und jetzt ist aber ganz cool, weil nachdem schon Smartphones ihre große Stunde haben, kommt jetzt die große Stunde von Google, weil jetzt lösen sie alles mit Google, was trotzdem irgendwie smart ist. Weil
Bobs Arbeit so viel einfacher macht.
Ja, aber es ist ja trotzdem kein No-Brainer. Die müssen es ja trotzdem irgendwie richtig machen.
Ja, ja, klar.
Weil es kommt halt dann bei raus, es ist an der Villa des dritten Gründers. Okay, wer ist der dritte Gründer? Okay, der dritte Gründer von Rocky Beach. Da googeln sie alles, da gibt's eine Villa und es gibt auch eine Zahlenreihe und da denken sie, okay, die Zahlenreihe, vielleicht ist da irgendwie eine Schrifttafel an der Villa und dann kann man das mit den Zahlen irgendwie entschlüsseln. Aber die Villa gibt's nicht mehr, die ist eingestürzt beim Erdbeben. Aber, und dann Bob hat wieder die zündende Idee, er kündigt das auch selber so an. Und sagt,
ja, warum muss ich das eigentlich immer lösen hier?
Es gibt ja einfach Google Images. Also die sagen nie Google, ist schon klar, ne? Frugal. Look me up. Und
und da
bei Google Images finden sie dann einfach ein Foto, was so hochauflösend ist und so aus dem richtigen Winkel, dass sie da diese Metallplatte lesen können mit der Zahlenreihe. Nicht mit der Zahlenreihe, sondern mit der Inschrift und können dann die Zahlenreihe verwenden, um das quasi zu entschlüsseln.
Das ergibt aber keinen Sinn, weil nämlich gesagt wurde, ihr müsst nicht die Buchstaben benutzen, sondern die Zeichen
lernt lesen. Wieder was Typografisches.
Und dann, ja warte, aber man lernt ja kompletten Bullshit, weil ja, jetzt erzähle ich euch mal was aus dem Buchsatz.
Oh mein Gott, endlich, endlich!
Nee, aber ganz ehrlich, da muss man ja kein Profi für sein, weil was Justus sagt, ist komplett korrekt, weil was sie machen ist, sie nehmen halt die Zahlen und nehmen immer den x-ten Buchstaben und da kommt halt nichts bei raus. Und da meint Justi, nein, es wurde ja gesagt, man muss die Zeichen benutzen und nicht die Buchstaben, sondern die Zeichen. Und die Zeichen, also quasi die Satzstücke, Satz, wie heißen Glüchen, die denn? Ja, die Glühen, genau. Und da gibt es halt welche, die oft in Kombination vorkommen und deswegen sind die auf einem Metallstück quasi für den Buchsatz. Damit man halt nicht beide raussuchen muss, sondern du nimmst halt den, wo S und T schon zusammen sind. Ja. Weil es halt oft vorkommt oder E und I. Okay, das ist wahr, das macht voll Sinn, aber was es auch gibt, sind Stücke mit Interpunktion, Leerzeichen. Das sind alles Zeichen und da gehen sie halt überhaupt nicht drauf ein.
Ja, und nee, sie sagen ja sogar, es gibt keine Leerzeichen und so irgendwas haben sie sogar gesagt, glaube ich.
Echt? Gehen die also, da doch drauf ein dann? Also gibt's auf dieser Tafel keine Leerzeichen oder was?
Weil, nee, ich glaube, das ist halt seine, also sie gehen da gegenteilig drauf ein. Ich glaube, Teil der Erklärung ist, damals war das sonderlich mit Computer, es gab auch keine Leerzeichen oder so. Also ich glaube, das wird so wegignoriert.
Ja, weil sie sagen dann, okay, dann muss es halt irgendwie, einen Buchstabe oder zwei Buchstaben vorspringen oder so, weil halt da so ein Glyph zusammengefasst wurde. Aber dass da halt Kommas und Leerzeichen und so, dass es auch alles Zeichen sind im Satz, da gehen sie halt nicht drauf ein. Und das hat mich geärgert an der Stelle. Weil ich habe halt gedacht so, ah ja, Zeichen, das sind ja dann auch die Leerzeichen und so. Und dann, dann gehen die da halt nicht drauf ein, sondern erzählen halt das andere, was auch stimmt, aber was nicht so offensichtlich ist.
Zumal, es ist ja ein bisschen, also das, ja, wie gesagt, das stimmt alles und das passt gut zum Theme dieser Folge, weil das Theme ist ja irgendwie Buchbindekunst und Typografie. Aber es geht ja hier gerade um eine wahrscheinlich metallerne Gedenktafel. Also da kann man das ja ganz schwer nur drauf übertragen, weil wenn da irgendein Metall- oder Steinmetz das irgendwie einritzt, der benutzt natürlich keine Prägelettern.
Oder? Auf einer Metallplatte schon. Wenn du negativ machst, kannst du das ja mit den Satzlettern
machen. Leute, ich muss gestehen, ich bin völlig raus.
Ist ja auch wurscht. Sie machen es auf jeden Fall so. Vergessen, wo ich eingehakt hätte, wenn ich Teil der drei Fragezeichen gewesen wäre. Aber sie kommen drauf, was dann da steht. Und das führt sie dann zu was steht dann da? Irgendwie ein Freund bis in den Tod oder irgendwie so steht dann da?
Ja. Jetzt kommt nicht der Showdown.
Und das ist ja wohl ganz klar, ein Freund bis in den Tod ist ja wohl dann das Grab. Von dem anderen, genau. Von dem Kompagnon, der den Überfall gemacht hat. Und dann gehen die dahin.
Fahren zum
Friedhof. Den Friedhof.
Showdown auf dem Friedhof. So wie in Folge 1, der Superpapagei.
Und zum Glück hat diese Familie von der Person so eine eigene Gruft.
Ja.
Weil wenn es halt einfach nur irgendein Grab gewesen wäre, wären da inzwischen wahrscheinlich schon drei andere Leute drüber beerdigt worden.
Nee, die haben richtig so mit so Mechanismen. Ja.
Zum Glück
haben die
so eine Dungeon. Genau, so einen kompletten Dracula-Dungeon unter dem Friedhof. Mit so Gucklöchern und allem, das ist sehr gut. Und dann können die da auch direkt reingehen. Aber
ja.
Und halt Grabschändung betreiben.
Ja, aktiv. Ja, das ist ja Teil der Ermittlungen.
Obwohl sie hier zum ersten Mal so eine Art von Bedenken haben.
Ja, das spukt
also
die alles schon so ziemlich mit diesem Grab. Die irgendwie. Wobei, das also dazu kommt dann noch natürlich, dass sie jetzt relativ schnell einfach auch überrascht werden von den Bösewichten und dann natürlich die ganze Zeit auch einfach in Angst sind.
Ja.
Weil, die gucken dann da rein und sagen, da geht's halt irgendwie wirklich rein und alles und da ist so ein Mechanismus und dann kommt halt Alan Jones. Ist es eigentlich eine Überraschung, dass er kommt oder musste man davon ausgehen, dass er kommt? Eigentlich musste man davon ausgehen, dass er kommt.
Es war schon als Überraschung inszeniert.
Genau, aber er hatte ja die gleichen Infos eigentlich. Es ging nur darum, schneller
als er zu sein. Er besitzt auch einen Computer, hat auch Zugang zu
Google. Er
kann diese Informationen auch abrufen.
Genau, der und seine Lady, ich habe immer nur Lady aufgeschrieben, die kommen. Und er macht auch keine halben Sachen. Er greift die auch sofort schon mit der Peitsche irgendwie an. Die schreien auch irgendwie, aua, aua. Also er ist komplett ruchlos. Und dann finde ich, es ist wirklich gut geschauspielt dann, weil die haben dann wirklich die ganze Zeit richtig Schiss, die drei Fragezeichen.
Ach, Julien und Alan Jones!
Ganz recht. Auch wir haben den Musik.
Museum einen Blick auf die Gedenktafel werfen können. Und nun lasse ich mir von euch nicht mehr in die Suppe spucken.
Was meinen Sie damit?
Ihr werdet jetzt die Gruft öffnen und vorausgehen.
Achtung, Kollegen!
Also gut geschauspielert, wenn halt vier Leute irgendwie miteinander so.
Ja, okay, dann sagen wir nicht gut geschauspielt, sondern gut geschrieben, weil oder auch wieder gleichzeitig schlecht geschrieben, weil jetzt kommt ja die ganze Auflösung und die müssen halt dann da rein, der sagt halt, geht ihr vor und alles und die wollen es nicht und dann sind die da drin und laufen da in diesen Gräbern rum. Und es ist halt sonst bei den drei Fragezeichen, weil du denkst ja halt, okay, du guckst auf deine Spotify, denkst irgendwie, die Aufnahme ist in 5 Minuten und wann ist es vorbei und denkst, okay, das ist in 1:30 vorbei. Da denkst du, okay, normalerweise ist es so, jetzt Justus Jonas, irgendwer hat einen Ass im Ärmel. So, der hat noch irgendwas versteckt oder irgendwas weiß der, was halt denen aus dieser Lage hilft, aber die haben nichts. Also die scheißen sich die ganze Zeit ein und haben nichts und retten können sich auch nicht aus eigener Kraft befreien. Also die laufen dann da rum und finden das Grab und alles und eigentlich hat der Bösewicht gewonnen. Die Folge ist fast vorbei, Folge hat noch 50 Sekunden und dann kommt einfach Inspektor Cotter mit Barbara. Und die Lösung ist, Barbara und Peter haben die ganze Zeit gesimst.
Naja, Moment. Ich war erst so, aha, wird jetzt hier sozusagen so getan, als wäre das doch eine starke weibliche Figur. Und dann, man muss auf die Details achten, ne?
Ja, ja.
Was passiert ist, also es ist nicht Barbaras Idee, sondern Peter hat ihr das aufgetragen. Und es wird auch erzählt, warum ist sie überhaupt noch mit im Spiel? Weil sie hat sich so aufgedrängt.
Ja.
Ja, also nach wie vor die needy woman.
Ja, also Peter muss sich auch rauswinden, so. Ja, ich hätte doch eigentlich nicht, aber sie war so überzeugend. Naja. Und das ist so, naja gut, einmal.
Und es war echt, also wirklich, oh nee.
Schlimm. Mal lassen wir dich noch davon kommen.
Schlimm, ey.
Ja, ich meine, man könnte fast erahnen, in dieser ganz schlimmen Gemengelage, so eine Art Heldenbogen oder so, sie wird die ganze Zeit abgekanzelt und dann rettet sie die natürlich. Ich glaube, das ist die Idee so ein bisschen. Ich glaube, so ist es gedacht.
Aber es passiert halt nicht, ne? Weil es nicht sie ist, sondern es ist letztlich doch Peter.
Ja, und irgendwie, ich weiß, ich habe die drei Fragezeichen auch schon mal fröhlicher erlebt, wenn die irgendwo gerettet wurden oder so. Irgendwie das Ende, also ich finde dieses ganze Ende maximal rushed und langweilig.
Sie wird nochmal in die Rolle der Staunefrau gedrängt, wenn sie sagen muss, oh, die Edelsteine, sie sind ja wunderschön. Und dann ganz am Ende sozusagen sind es die 4 Fragezeichen. Und dann wird ihr die ganze Zeit wird sie wegignoriert, weggedrückt und so. Aber zum Schluss wird ihr nochmal wohlwollend, jovial auf die Schulter geklopft und sagt, du bist ein aber nur diese eine Ausnahme.
Das ist die Redemption Arc.
Redemption am Arsch. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht im Buch so gespielt ist, vielleicht ist, wie alt sind die, so 16 oder irgendwas, dass es halt so ein bisschen First Love, Schüchternheit irgendwie ist, die ganze Geschichte. Aber es kommt natürlich überhaupt nicht raus.
Was gar keinen Sinn macht, weil Peter und Bob doch eigentlich
Freundinnen haben oder hatten, ja. Ganze, weiß, was ist aus Kelly? Was ist mit Kelly eigentlich?
Ja.
Was ist Kelly zu der Situation?
Das kommt im Buch alles raus. Ihr müsst uns das bitte in die Kommentare schreiben.
Ich google das mal. Ich schreibe mir das mal in meine Shownotes. Was ist mit Kelly?
Was ist mit Kelly?
Aber weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Einerseits, wie findet ihr das? Wie findet ihr das Ende? Ist das jetzt cool? Weil, weiß ich nicht. Manchmal, die machen ja dann auch nichts, die drei Fragezeichen.
Nee.
Ja, die gewinnen also, ja nicht mal Zeit oder irgendwas. Die sagen, die machen ja gar nichts.
Es gibt nicht so richtigen Payoff.
Ja, also ich meine, man muss es alles aufrunden, ne? Also die Leute werden natürlich dann festgenommen. Dann gibt's noch irgendwie so, ja, erklär uns doch bitte, warum irgendwie, weil dann kriegst du vielleicht irgendwie strafmildernde Umstände.
So, ja, was aber auch gar keinen interessiert hat, oder? Das hat ja niemand interessiert. Das ist ja nicht so, eine Sache wollen wir jetzt noch wissen, sondern das ist eher so, erzähl mal noch was über dich.
Ja, und dann ist es halt vorbei. Und der Vater ist auch da, aber bleibt draußen, weil
ja,
er
ja.
hat sich so mit Leichen. Nee. Und deswegen,
deswegen sagt ja, er auch nichts.
Aber den gibt's auch noch. Aber er ist auch mitgekommen halt einfach. ja, okay. Aber vielleicht könnt ihr mir jetzt erklären, warum, also dieser Typ, ne? Dieser, okay, es ergibt alles keinen Sinn. Warte, ich muss es kurz sortieren.
Ja.
Also.
Timeline.
Ich muss kurz die Timeline sortieren von diesem Diamanten-Raub. Die haben das geklaut und dann, die haben das zusammen geklaut und dann ist der Kompagnon gestorben.
Ja.
Und dann hat der andere Typ das in seinem Grab versteckt und dann ist er in den Knast gewandert. Weil es wird gesagt, er ist im Knast gestorben.
Ja. Vielleicht
und
war er so auf
wen,
der Flucht.
Und für wen hat er diese für wen hat er diese Schatzkarte gemacht? Für wen hat er diese Rätsel versteckt?
Für seine Nachkommen.
Ja.
Das erklärt er auch.
Das
weil
wird
der sagt,
gesagt, ja?
Ja, ja, der sagt ja sogar, seine Vorfahren haben das nicht gecheckt und darum einfach verkauft, das Buch.
Ja.
Okay. Also es war schon geplant, dass das für ihn gar nicht ist, weil er wird im Knast sterben.
Ja, ich sag mal so, man hätte es auch irgendwie vielleicht leichter, man hätte es einfach auf einen Zettel schreiben können und in irgendeinen Schrank verstecken können oder so. Also einfach in Klartext. Aber
ja, aber er wollte nicht, dass es andere Leute finden. Das wird ja auch gesagt. Es wird ja gesagt, er hat gesagt, ich habe das so gut versteckt, dass ihr alle zu dumm seid.
Ja, aber wie das ist das? Finden. Hat er dieses Buch besessen? Oder also wie ist er zu diesem Faksimile gekommen? Er hat dieses, also war das Buch schon im Besitz seiner Familie?
Das ist sehr, sehr, sehr.
Also hatte er
sehr,
schon.
Sehr gute
er muss ja schon lebende Nachkommen gehabt haben. Er hätte das doch einfach ins Ohr flüstern können. Ey, in 20 Jahren grab mal den Schatz aus.
Er muss lebende Nachkommen gehabt haben, weil, wenn er im Knast dann gestorben ist, relativ schwierig,
ja.
Sich da vorher noch fortzupflanzen.
Ja.
Ja, er muss dieses Buch gehabt haben, was ja aus dieser Werkstatt ist, von dem Dude, der am Anfang ihr auch das Buch verkauft.
Na, von dem Vorfahren von ihm, ja.
Ja, von dem, genau, von seinem Ur-Ur-Ur-Großvater oder so wird ja gesagt, es ist die Werkstatt. Ja, okay. Ja, gut, für seine Nachkommen. Das hat mir, glaube ich, gefehlt, diese Info, weil ich dachte so, hä? Also, ich dachte, das ist für, also, er hat das halt versteckt, klar, damit er das dann, wenn er aus dem Knast kommt, wiederholen kann. Aber er ist halt im Knast gestorben. Also, ich hatte halt nicht gedacht, dass er es für andere versteckt hat, sondern dass er es eher so für sich versteckt hat. Und dann hat halt die Schatzkarte für mich keinen
vielleicht
Sinn.
Vielleicht sowohl als auch.
Gesagt wird, das ist eine,
ja, ich denke auch für sich selbst, aber vielleicht geht's ja schief.
Ja.
Aber schon natürlich.
Ja, ich hatte da so ein bisschen so Shawshank Redemption Vibes irgendwie. Und ja, dachte ich so, ja, da hat er doch auch keine Schatzkarte gemacht. Naja.
Naja.
Ja, das ist, ich glaube, also das ist tatsächlich, natürlich, das ist, wenn man die ganze Zeit, wenn immer irgendwer diese Rätsel erfindet, das ist natürlich Suspension of Disbelief in einer Detektivwelt, dass Bösewichte Rätsel erfinden. Also, niemand erfindet
im echten Leben solche. Viel mehr Bösewichte Rätsel erfinden. Wenn ihr Bösewicht oder Bösewichtin seid, erfindet doch mal bitte mehr Rätsel. Ich fände es schön, wenn es in der echten Welt auch so wäre.
Das ist auch gut.
Das ist wirklich, die treibende Story.
Das ist mein
Story.
Aufruf an euch.
Das ist wirklich treibende Prämisse von 90% aller Kindergeschichten, oder? Dass irgendwer will, dass irgendwas passiert oder nicht passiert, aber statt es einfach zu machen oder zu verhindern, wird es erschwert. Oder so. Da gibt's, das wird nicht abgeschlossen, sondern
ja.
Es gibt einen Parcours mit Krokodilen.
Ja, damit irgendwer
oder so.
Dann eine Heldenreise machen kann mit Obstacles.
Ja, genau, es geht um die Heldenreise. Das ist nicht für jedermann, das ist nur für die Leute, die Heldenreise absolvieren.
Okay, das ist quasi wie das
nicht
One
für
Piece.
Barbara.
Das One Piece hat er versteckt.
Ja.
Ja. Genau.
Ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe mir aufgeschrieben, das steht hier schon auf einem Blatt vorher, weil das ist jetzt wirklich, also wir haben ja schon auch mehrfach drüber gesprochen am Anfang, manche Sachen haben wirklich Sinn gemacht und waren ganz gut. Und es ist ja wirklich, sollte auch so sein, weil es ist die 160. Folge. Es gibt, glaube ich, kaum irgendwelche Hörspiele oder an sich Jugendkrimiserien oder allgemein irgendwelche Medien, die so weit kommen. Und ich finde, was hier ganz gut funktioniert hat, was halt in den alten Folgen immer so ein bisschen schlecht ist, ist wirklich das Zusammenspiel von den drei Detektiven. Also die haben alle so ein bisschen, also es ist halt nicht die ganze Zeit nur Justus, wie es halt in den ersten Folgen immer ist. Da ist es halt immer nur Justus. Und die haben alle so ein bisschen Character Moments und alle so ein bisschen was zu tun. Und irgendwie hat es auf mich, das hat auf mich eingespielt gewirkt, aber ist auch irgendwie nach 160 Folgen, vielleicht ist es auch schon zu viel des Lobes sogar, vielleicht ist das Bare Minimum.
Ja, genau das ist mein Fazit für diese Folge sozusagen. Das hatte schöne Ansätze mit diesem, es war so ein klassisches Detektivding. Es gefällt sich nicht darin, um jeden Fall eine zweite Ebene einziehen zu müssen und man lernt noch was und so. Es gibt an manchen Stellen ganz okayes Sounddesign. Also es war so bare minimum, finde ich, das ist eine sehr schöne Einschätzung.
Ja. 4 von 10 Punkten gebe ich da auf der Skala. Ja. Ich habe sie ja sogar zweimal gehört, weil ich dachte, ich höre sie ja noch zweimal, dann muss ich mir keine Notizen machen. Ich habe ja bei Gameboy gespielt.
Ah, okay, ja, macht auch Sinn.
Und das war so mein Trick dabei. Und okay. Ich dachte dann beim zweiten Mal, wie kurz die doch ist. Weil es hat nicht so viele. Also ich wusste dann schon, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das, weil es hat nicht so viele Stationen tatsächlich.
Nee, ich habe das auch hier beim Besprechen, ich dachte, wir haben uns ewig lang an den ersten Szenen aufgehalten. Ich dachte, wir sind erst im Hotel und wir reden schon seit 40 Minuten.
Ja, ja, und dann waren wir fertig plötzlich.
Dann kam aber auch nichts
mehr. Ich meine, wir reden immer noch sehr lange gerade.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich so eine neue Folge jemals gehört habe. 3 Fragezeichen. Das ist auch für mich alles irgendwie neu.
Wow, so weit sind wir schon.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel es gibt. Also 200 gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Aber
ja, also die nächste Folge, die wir besprechen, und das ist mein Segway da rein, ist das Gespensterschloss. Das ist nämlich Folge 11.
Fantastisch, da ist man wieder auf Known Territory. Die ist wirklich fantastisch.
Das werden wir mal sehen.
Da passiert nichts. Und ich glaube jetzt, du kannst mich korrigieren, ich glaube, das ist immer so ein Trivia gewesen, dass das erste Buch war, oder?
Ja, das ist das erste Buch.
Ja, das erste Buch, aber die 11. Hörspielfolge.
Die 11. Hörspielfolge. Also die erste Folge nicht aus dem ersten Hörspiel-Batch. Und dann können wir ja mal auch darauf achten. Aber das war auch eine, die ich tatsächlich auf Kassette hatte damals. Also die kenne ich sehr gut.
Ja, ja, die sagen. Komische Szenen auch mit drin. Die ist surreal, die Folge.
Eigentlich. Die ist surreal, ja. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Da könnt ihr euch drauf freuen als HörerInnen.
Genau, ich muss ja nur noch ein neues Schneiderprogramm finden, runterladen, lernen und benutzen und eine WordPress-Seite programmieren. Also es steht nicht viel im Weg.
Jeff gibt sie nicht zufrieden mit WordPress installieren, sondern er will sie programmieren.
Nein, nein, ich muss es aufsetzen, sagen wir es mal so. Ja. Das aufsetzen. Aber also die Domain, also schrottcast.com gehört uns, glaube ich, schon. Da war ich so ein Under-Construction-Typen draufsetzen oder so.
Ja, so ein GIF bitte.
Ja, das kann sein, dass ich das jetzt live machen kann, wirklich tatsächlich. Das wäre absolute Knaller. Schrottcast.com. Ja, wenn du das jetzt in deinem Browser aufrufst, dann kommt da nämlich gar nichts. Jetzt pass auf, ich mache jetzt hier neue Datei index.html.
Wenn ihr jetzt in euren Webbrowser geht und schrottcast.com eingebt, seht ihr die wunderhübsche neue Webseite.
Das muss, glaube ich, so sein, weil ich will die Folge nicht wieder in dieses kaputte Feed reinladen.
You don't have permission to access this resource.
Ja, da ist auch noch nichts. Ich mache es gerade live. So.
Hier ist wieder die Wartemusik. Die Wartemusik, während Jeff das GIF einspielt.
Nee, we'll do it live. Ich bespreche das. Das geht schnell, oder? Ich hab's eigentlich schon gemacht.
Das ist so ein klassisches Jeff-Ding. Ach, das kann ich ja selber machen. Das kann ich ja heute noch machen.
Das kann ich jetzt noch machen.
Aber dann dauert es immer ein Jahr.
Could not create file. Naja, okay. Ich bin ganz weit gekommen, aber nicht weit genug.
Also wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Seite natürlich da. Und sie ist schön und hat richtig viel Abwesenheit von Under Construction GIFs, die ihr sehen könnt.
Ich bin im Ordner drin, aber ich darf nichts hochladen. Ich muss nochmal rausfinden, was da los ist. Na gut.
Naja, allzu lange kann das ja nicht dauern, wenn ihr die Folge hört. Guckt mal in den Kalender.
Ist schon
schneit es draußen.
Ist noch 24.
Liegt ihr am Strand. Es ist noch 2024. Wie viele, sag mal so, ja. Raumschiffe fliegen durch die Luft?
Das, es ist aus dem Testament von Jeff Shee geborgen worden.
Regiert ein bereits die AfD.
Ein USB-Drive.
Ist Musk schon wieder aus dem Gefängnis raus?
Ja.
Musk ist schon tot.
Oh.
Oder, oh Gott. Musk ist auf dem Mars.
Das ist, für mich, das ist aus meinem Testament. Das wird mein, ich werd den Speicher dieser Folge, den werde ich so durch ganz komplizierte Rätselsprüche.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr das jetzt hört, habt ihr unsere Rätsel gelöst.
In Tims Grab lege ich den USB-Stick.
Oh nein. Ich wette, meine Familie hat keine Gruft irgendwo, das wüsste ich. Schade.
Die Krypta.
Naja.
Naja.
Gut. Ja, dann danke, dass ihr so lange durchgehalten habt.
Yes.
Wir hören uns das nächste Mal, wenn wir das Gespensterschloss besprechen.
Das machen wir noch dieses Jahr. Das machen wir noch 2023.
Wow.
Dein Wort in Gottes Ohren.
We will take you up on that offer.
Das Besprechen ist nicht das Schwierige.